Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Das ist heute eine sehr besondere Sendung. Ja, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, als wir den Winfried Cassera interviewt haben, da war das für mich auch eine besondere Sendung. Aber heute ist es wirklich eine besondere Sendung, denn wir sprechen heute mit dem Redaktionsleiter des Aero-Kuriers, mit dem Lars Reinhold. Bevor wir jetzt aber en Detail einsteigen, bevor uns der Lars von sich erzählt, wie alt er ist und welche Fluglizenzen er besitzt, sage ich erstmal ganz herzlich schönen guten Abend, lieber Christian.
Schönen guten Abend, lieber Fritz. Schönen guten Abend, Lars. Hallo.
Hallo, ich freue mich, bei euch zu Gast sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und ja, wie Fritz schon sagt, es ist so gesehen eine etwas besondere Folge, weil wir in dieser Folge nicht nur eine Zeitschrift vorstellen, die wir wahrscheinlich alle kennen und auch die Hintergründe zu dieser Zeitschrift so ein bisschen durchleuchten wollen, sondern auch das eine oder andere drumherum euch bekannt geben möchten, inklusive auch so ein kleiner Ausblick auf das Thema Aero.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, Lars, wer bist denn du?
Tja, was möchtest du da jetzt hören? Ich bin tatsächlich der Redaktionsleiter des Luftfahrtmagazins Aero-Kurier und das seit mittlerweile 6 Jahren, seit Dezember 2015.
Okay. Und ja, wie sieht so ein bisschen so deine fliegerische Karriere aus?
Ja, meine fliegerische Karriere, die hat tatsächlich angefangen auf einem Mercedes-Treffen 2007, wo ich mit einem Dreier Golf zu Gast war. Also das hört sich jetzt erstmal schräg an, ja. Aber ja, weil mich so ältere Mercedes schon, also damals einfach ziemlich interessiert haben. Und da hat mir einer von den Gästen, die dort dabei waren bei dem Treffen, der hat mir erzählt, er sei Segelflieger. Und irgendwie dachte ich mir so, oh, okay, why not? Und ich habe mich eigentlich immer für Luftfahrt, natürlich vor allem in technischen Hinsicht interessiert. Flugzeuge, Flugzeugmuseen, Luftfahrtmuseen, das war immer so meine Baustelle, aber auf die Idee selber zu fliegen, bin ich irgendwie nie gekommen und ich glaube, das geht ziemlich vielen Leuten so, die immer irgendwie an den Flugplätzen halt am Rand stehen und zuschauen und dann denken, ah, das ist bestimmt teuer und schwierig und kompliziert und ja, und jedenfalls bin ich dann kurz darauf, im Winter bin ich dann zum nächsten Fliegerverein gefahren. Ich habe damals in Leipzig studiert und in Taucher war dann quasi der nächste Flugplatz. Bin dorthin gefahren und habe mich bei denen einfach mal informiert. Ja, und am Ende des Tages hatte ich schon einen Aufnahmeantrag unterschrieben und saß im Theorieunterricht. Also ohne jemals vorher in einem Segelflieger gesessen zu haben vorher. Und am 20.04.2008, das weiß ich noch genau, war mein erster Flug auf einem Janus C mit dem Kennzeichen Delta 2477. Und da habe ich meine erste Runde im Segelflieger gedreht und habe dann ziemlich schnell gemerkt, oh ja, fliegen, das ist auch praktisch ziemlich geil.
Ja, das ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir müssen alle gerade schmunzeln. Also für die Hörer, wir sehen uns ja gerade hier auch bei der Aufnahme.
Und ich lach mal für die Hörer.
Und ja, ich finde es halt interessant, das, was du gerade gesagt hast, ist eben absolut so. Ne? Also ich sag mal, oder du hast ja gerade gesagt, ich glaube, das geht vielen so. Also sie stehen vielleicht am Flugplatzzaun, gucken auf die Bahn und gucken nach oben und interessieren sich da schon sehr lange für und finden das faszinierend, aber finden nie so diesen Schritt, ich sag mal, diesen überhaupt darüber nachzudenken, dass man das ja vielleicht selber auch machen könnte. Da haben wir ja hier im Podcast auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, über genau diese Thematik. Und bei mir war es ja im Grunde genauso. Ne? Also das war jetzt bei mir kein Mercedes-Treffen, das war irgendwie, glaube ich, irgendein Fest in der Stadt, wo ich jemanden getroffen habe, der mir darüber erzählt hat, über Ultraleichtfliegen damals. Und der Rest war im Grunde identisch wie bei dir. Ich habe mich da schlau gemacht und plötzlich saß ich dann da im Theorieunterricht und ja, das ist, wie das Leben manchmal so spielt. Das heißt, okay, Segelflug hast du gerade beschrieben, wie du dazu kamst. Wie ging es dann weiter? Wo stehst du heute?
Also heute, ich muss sagen, ich bin darüber tatsächlich nicht so richtig weit hinausgekommen. Also ich bin nach wie vor aktiver Segelflieger, habe mich dann so vor 3-4 Jahren tendenziell stark in Richtung Kunstflug entwickelt, weil mich da der erste Kunstfluglehrgang irgendwie total angefixt hat. Und mittlerweile betreibe ich das auch wettbewerbsmäßig und konnte schon den ein oder anderen kleineren Erfolg in so Nachwuchswettbewerben tatsächlich erfliegen. Ja, und aktuell bin ich an meiner TMG-Berechtigung dran. Das sollte eigentlich auch alles schon lange erledigt sein. Dann kam irgendwie Corona dazwischen. Dann ist leider Gottes mein Fluglehrer, den ich sehr, sehr geschätzt habe, tödlich verunglückt bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Stuttgart. Und das war dann für mich auch erstmal so ein bisschen so ein leichter Break, irgendwie so ein Dämpfer. Und ja, das muss aber jetzt, spätestens innerhalb der nächsten 3-4 Monate muss das mit dem TMG im Sack sein. Mir fehlt eigentlich auch nicht mehr viel. Also mir fehlt noch der Überlandflug und die Prüfung letztendlich, also wirklich kurz vor Schluss. Und vom TMG ist es dann ja ein relativ übersichtlicher Schritt auch in Richtung PPL. Und das steht schon auf der Agenda.
Ja, spannend. Vor allen Dingen auch, glaube ich, dann auch spannend, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen kombiniere. Auf der einen Seite Redaktionsleiter Aero-Kurier und dann noch jetzt, sage ich mal, diese fliegerische Entwicklung gerade bei dir. Ich glaube, da können wir uns auf das ein oder andere auch noch freuen, was vielleicht dann entsprechend dokumentiert wird, oder?
Davon kannst du ausgehen. Die letzte Geschichte, die gab es jetzt gerade in der Februar-Ausgabe des Aero-Kuriers, wo wir immer unser Segelflug-Special veröffentlichen. Wir haben ja über das Jahr, da kommen wir vielleicht später noch dazu, immer so Beilagen, die jetzt bestimmte Themen besonders in den Fokus nehmen. Und da war eben das Segelflug-Special dabei und da habe ich eine 8-seitige Reportage über meinen Fluglehrerlehrgang. Also ich darf mich seit Ende November Fluglehrer Segelflug schimpfen und cool. Da habe ich halt relativ ausführlich über den Lehrgang da eine Reportage gemacht, weil das natürlich auch so ein Punkt ist, gerade der Segelflug lebt ja tatsächlich von dem Engagement in Vereinen, wo die Fluglehrer im Prinzip das ehrenamtlich ausbilden, wohingegen ja Motorflug doch, ich würde sagen, zu bestimmt 60-70% an kommerziellen Flugschulen ausgebildet wird. Also da gibt es im Prinzip Leute, das sind zwar auch viele Freelancer, die dann für, ich sag mal, ein überschaubares Stundensalär dort fliegen, aber es ist doch deutlich institutionalisierter oder kommerzialisierter diese Ausbildung. Und mir war einfach auch wichtig zu transportieren, hey Leute, wir brauchen Leute, die Lust haben, sich im Segelflug zu engagieren und dort einfach den Nachwuchs in der Sportart auszubilden. Und das Schöne ist halt, dass ich da natürlich über den Aero-Kurier einfach die Plattform habe, um eben auch Leute zu erreichen und die Dinge, die entweder aus Sicht der Vereine dringend notwendig sind, nämlich neue Fluglehrer auszubilden, darzustellen, aber eben auch die Sachen, die überhaupt möglich sind in allen unseren Sportarten, in allen Facetten, die Fliegerei eben bietet. Und deswegen bin ich da relativ häufig eben auch auf irgendwelchen Flugplätzen unterwegs, um dann da einfach Dinge zu erleben und die dann in den Aero-Kurier zu bringen.
Hm. Ja, klar, absolut nachvollziehbar. Und ja, wie gesagt, ich glaube, da wird uns dann ja dann auch durch deine eigene, durch deinen Karrierefortschritt noch das ein oder andere, dann wirst du uns ja daran teilhaben lassen. Gehen wir mal zum Aero-Kurier. Kannst du uns mal ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte des Aero-Kuriers sagen? Also sprich, wer hat das Ding aus der Taufe gehoben und wann erschien überhaupt die erste Ausgabe?
Also wer den aus der Taufe gehoben hat, da bin ich tatsächlich überfragt. Ich habe 2017 haben wir 60 Jahre Aero-Kurier gefeiert. Also das Magazin ist 1957 erstmals erschienen. Das war im April, also die April-Ausgabe 57. Die habe ich auch bei mir im Büro tatsächlich im Schrank stehen, diese Ausgabe. Also ich habe alle Ausgaben des Aero-Kuriers im Redaktionsarchiv stehen.
Und, also als wirklich als Papierversion?
Als Papierausgabe, also original noch als Heft zum in die Hand nehmen. Genau. Okay. Und wie gesagt, 57 ist das erste Heft erschienen, damals als Mitgliedermagazin des Deutschen Aero-Clubs. Und das hieß damals auch Deutscher Aero-Club. Und ganz, da war ein sehr, sehr spannendes Flugzeug vorne drauf, nämlich die RW3 Multiplane von Hanno Fischer. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Wir haben vor, ich muss überlegen, ob es ist auch vielleicht 2 oder 3 Jahre her, ist genau dieser Hanno Fischer mit diesem Flugzeug in die Schlagzeilen geraten, weil er damit eine Außenlandung hingelegt hat. Also der Mann ist mittlerweile über 80. Das Flugzeug fliegt immer noch. Das ist so eine Art, ist ein Motorflugzeug, ein bisschen Ähnlichkeit mit dem TMG, ist ein Tandemsitzer, stark gestreckte Tragflächen, hat den Motor quasi mitten im Rumpf und hat eine Luftschraube, die in einem Spalt im Seitenleitwerk drin quasi sich sich dreht. Also so ein bisschen ähnlich wie so die Propeller bei einem Torpedo, die ja auch so mitten in diesem in dieser Ruderanlage da drin sind.
Also so ein Pusher quasi.
Genau, richtig, ist ein Pusher. Und dieses Flugzeug, wie gesagt, er besitzt es noch, er fliegt das noch. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt. Also wie gesagt, das ist 3 Jahre her. Und ich bin zufällig eben auf diese Geschichte gestoßen, weil das auch durch die sozialen Netzwerke ging. Und ich habe dann gedacht, Moment, das Flugzeug kenne ich irgendwo her. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Und dann hat ein Kollege von mir, der Patrick Holland-Moritz, hat dann mit dem Hanno Fischer Kontakt aufgenommen und wir haben da nochmal eine Geschichte drüber gemacht, über dieses erste Flugzeug, was seinerzeit auf dem Aero-Kurier auf dem Cover drauf war. Okay. Genau, und um auf die Frage zurückzukommen, also der geistige Vater des Aero-Kuriers, das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Es ist halt als Mitgliedermagazin gegründet worden. Und ab 1964, also es lief 7 Jahre als Mitgliedermagazin und dann ist es ab 64 eigenständig geworden und seitdem gibt es da aber die DAEC-Beilage immer drin, diese blauen Seiten, die quasi in der Abo-Auflage immer mit dabei sind. Genau, und das ist so diese Entstehung des Aero-Kuriers und ich habe mich für dieses Jubiläum, was wir 2017 da begangen haben, auch mal so ein bisschen in die alten Magazine eben reingelesen, mir so ein bisschen die Themenmischungen angeschaut und das hat sich tatsächlich über die Jahre immer wieder gewandelt. Also wir hatten zwischenzeitlich auch mal Luft- und Raumfahrtthemen mit drin, Militärluftfahrt gab es eine Zeit lang im Aero-Kurier mit und seit den 1990ern hat sich das dann wirklich sukzessive komplett auf die General Aviation fokussiert, weil wir ja im Haus bei uns auch noch andere Hefte haben, die sich dann den anderen Themen widmen.
Bei uns im Haus ist ein gutes Stichwort. Dann sag uns doch mal zu diesem Haus ein bisschen was. Also sprich, unter welchem Dach seid ihr denn zu Hause?
Genau, also das ist die Motorpresse Stuttgart. Das ist einer der großen Special Interest Verlage in Deutschland. Ist wahrscheinlich am bekanntesten durch das Magazin Auto, Motor und Sport. Also das ist quasi so das große Zugpferd unseres Hauses. Aber und ich glaube sogar noch älter ist das Magazin Motorrad. Das ist auch mittlerweile irgendwas an die 100 Jahre alt. Also das gibt's schon richtig lange. Und wir haben gerade im Bereich, wir nennen das bei uns den Benzinbereich und den Eiweißbereich. Das sind so die beiden großen Geschäftsbereiche. Und im Benzinbereich sind eben Marken wie Auto, Motor und Sport, wie Autostraßenverkehr, Motorrad, PS, Fuel, Promobil, Caravaning. Also das ist ein Riesenportfolio. Und dann haben wir noch im sogenannten Eiweißbereich noch so Sachen wie beispielsweise Klettern, Outdoor. In Verlagskooperationen entstehen Men's Health und Women's Health. Da hängt die Motorpresse auch mit drin. Und das ist, wie gesagt, so dieses Gesamtportfolio. Und da gibt's dann eben die drei Luftfahrtzeitschriften. Das ist zum einen der Aero-Kurier, dann die Flugrevue, die sich natürlich auf kommerzielle Luftfahrt, Militärluftfahrt, also quasi auf das ganze Schwermetall, die dort eben zu Hause ist, die dort ihre Geschichten hat. Genau, und dann haben wir noch den Klassiker der Luftfahrt. Das ist natürlich ein Magazin für Luftfahrtgeschichte, wie der Name schon sagt, wo zum einen die historische Luftfahrt eben im Kontext ihrer Zeit beleuchtet wird, aber und da unterscheidet sich der Klassiker auch von anderen Magazinen, die das gleiche Segment so ein bisschen abgrasen, das auch sehr stark auf die aktuelle Oldtimer-Szene, also quasi das Fliegen von Oldtimern, das Erhalten von Oldtimern, Neuaufbauten, Restaurationen, da ist der Klassiker stark mit dabei und hin und wieder haben wir dann auch mal die ein oder andere Geschichte aus dem Klassiker oder im Klassiker erscheint mal eine Geschichte aus dem Aero-Kurier, also da arbeiten die Redaktionen einfach ganz eng zusammen.
Genau, also das wollte ich gerade fragen. Also da gibt es einen regen Austausch, sodass ihr da also wirklich auch irgendwo guckt, was passt zusammen irgendwo, was ergänzt sich gut, was bietet einen Mehrwert über die, ich sag mal, eigentlichen Magazingrenzen hinaus.
Genau, richtig. Also wir betreiben ja auch ein gemeinsames Luftfahrtportal. Also es gibt zwar, der Aero-Kurier hat eine eigene Internetseite, die Flugrevue und der Klassiker, die haben eine Seite zusammen, aber manche Themen, wir haben das jetzt gerade ganz aktuell natürlich, Punkt Ukraine, das hat ja wirklich weitreichende Auswirkungen auf die Luftfahrt und da sind wir natürlich einfach dann dran, uns mit den Kollegen immer auszutauschen. Was habt ihr da, was passiert in der General Aviation, was passiert in der kommerziellen Luftfahrt und da muss man natürlich dann, oder tauscht man sich entsprechend aus und dadurch, dass unsere Büros auch sehr eng zusammenliegen, ist das entweder, also zu Vor-Corona-Zeiten war es quasi einmal über den Gang gebrüllt, mittlerweile ist es dann einfach entweder über Teams oder per Telefon stimmt man sich da kurz ab.
Ah ja, okay, alles klar.
Lars, wo seid ihr denn mit dem Magazin zu Hause?
Ja, wie gesagt, Motorpresse Stuttgart, sagt ein Stück weiter Name. Also wir sitzen direkt im Herzen der schwäbischen oder der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Wenn ich sage der schwäbischen, dann wird wieder einiges zusammenzucken. es ist ja nicht nur Schwabien. genau, und das ist, wie gesagt, das, dieser Verlag, der wurde hier vor... Oh, ich kann nicht mal sagen, wie lange es ihn schon gibt, müsste ich direkt googeln, von Paul Peach damals gegründet, bekannt als Rennfahrer oder selber aktiver Rennfahrer. Wie gesagt, das Verlagshaus hat eine lange Tradition, ist auch nach wie vor in der Hand der Gründerfamilien, was natürlich in Zeiten, wo gerade Verlage so oftmals auch irgendwelche Großbeteiligungen dann sind und so weiter, was einfach gut ist, weil man im Zweifelsfall deutlich kürzere Entscheidungswege hat. Genau, und wir sitzen mitten im Stadtzentrum von Stuttgart, also die Redaktion sitzt mitten im Stadtzentrum von Stuttgart gegenüber von der Liederhalle, und aber momentan einfach aufgrund der Corona-Pandemie findet die Produktion tatsächlich überwiegend aus dem Homeoffice statt.
Okay. Und wie viele 100 Mitarbeiter hat der Aero Kurier?
Ach, wenn es 100 Mitarbeiter wären, wäre das schön. Haltet euch fest, wir haben in der Aero Kurier-Redaktion exakt 2,5 festangestellte Redakteure.
Okay. Wow. Wer ist denn der Halbe?
Ja, der Halbe. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Geburtenstatistiken kennt. Also statistisch bekommt ja jede Frau 1,4 Kinder. Und das ist halt so einer. Also dieses 0,4 quasi. Nein, Quatsch. Also wir haben im Prinzip, also neben mir noch einen zweiten voll auf Aero-Kurier arbeitenden Kollegen, der Samuel Pichelmeier. Der ist vor allem im Bereich UL aktiv, also selber aktiver UL-Flieger. Hat auch lange Zeit ein UL gehabt. Hat gerade, ist er wieder in der Anschaffung eines Flugzeugs begriffen. Dann der halbe Redakteur, das ist der Patrick Holland-Moritz, den die Leser mit Sicherheit auch kennen. Der arbeitet sowohl für uns als auch für die Flugrevue, Schwerpunkt Motorflug und Business Aviation. Und im Bereich der Business Aviation überschneiden sich eben einfach die Themenfelder, weil das sowohl für die Flugrevue relevant ist, auch als auch für uns. Weil natürlich ist die Business Aviation rein von der Technik her, also um wieder das Wort zu zitieren, was Christian vorhin so gefeiert hat, Schwermetall. Also da geht es halt auch mal bis 75 Tonnen, oder wenn man in Richtung Airbus Corporate Jets oder die Boeing Business Jets geht, da ist man dann halt auch schnell bei 100, 120, 150, 200 Tonnen, ne? Je nachdem, was sich der Scheich eben gerade bestellt. Oder größtes Flugzeug, was seinerzeit irgendwie privat geflogen ist, die Air Force One. Habt ihr bestimmt mitbekommen, dass Iron Maiden auf einer der letzten Iron Touren mit einer 747 unterwegs gewesen ist, die dann auch noch von Bruce Dickinson selbst geflogen wurde. haben wir übrigens auch eine Geschichte im Aero-Kurier gehabt über diese Sache, weil das sind so diese netten Randgeschichten einfach bei der Luftfahrt, die wenige Leute so im Fokus haben. Und an der Stelle überschneidet sich das. Also wie gesagt, der Flugbetrieb, der Business Aviation ist natürlich tendenziell eher General Aviation, aber die Technik, die dort eingesetzt wird, geht schon zum Teil auch in das Größere rein. Deswegen haben wir da einfach Schnittmengen, und der Patrick kümmert sich dann eben darum, dass das auch in der Flugrevue stattfindet, und macht aber tatsächlich natürlich relativ viel für uns. Und dann haben wir noch eine redaktionelle Aushilfe, die uns so ein bisschen bei Recherchejobs unterstützt, und dann eine Handvoll gute Freelancer, die uns bei spezifischen Themen zuarbeitet, weil gerade der Bereich praktische Fliegerei in der Business Aviation, da musst du mal mindestens ein Single-Engine-Turbine-Rating haben, also tendenziell auch eigentlich ein klassisches Multi-Engine-Rating für Jetfliegerei, und das kannst du als fliegender Journalist, kannst du das nicht halten, das funktioniert einfach nicht, also da musst du parallel irgendwie mit der Fliegerei Geld verdienen, ansonsten würde das nicht funktionieren, und da bei uns wirklich die Redakteure Vollzeit als Redakteure arbeiten und nicht als Piloten, ist das halt schwierig. Und da haben wir Kollegen wie zum Beispiel den Helge Zembold, der ist in der Luftfahrt-Szene, gerade in der General Aviation, auch durchaus im Begriff, weil er im Bereich Funkausbildung sehr aktiv ist. Das ist ein aktiver Lufthansa-Pilot, und der hat Bücher rausgegeben zum Thema Funksprechzeugnis. Bei ihm habe ich beispielsweise auch mein AZF gemacht. Gab es auch eine Geschichte drüber im Aero-Karrier, wie man so als schnöder Segelflieger vom BZF aufs AZF upgraden kann. Und dann haben wir, wie gesagt, Leute, die entsprechenden Ratings auch für größere Flugzeuge halten oder die in ganz bestimmten Bereichen eben aktiv sind, sei es in der Businessfliegerei, sei es im Kunstflug, auch Motorkunstflug. Die arbeiten uns dann da entsprechend zu. Und da haben wir das große Glück, dass wir einige ausgewählte Leute haben, die auch wirklich einfach verdammt gute Schreiber sind und die dann letztendlich auch das, was sie da im Cockpit erleben, entsprechend schriftlich oder sprachlich transportieren können.
Hat ja auch schon ein bisschen Stil, ne? Wenn man als Segelflieger dann ein Startup requestet, hat was. Ja?
Wie meinst du das als Segelflieger ein Startup requested?
Hat schon Stil, ne? Als Segelflieger?
Wie meinst du das mit einem Startup requested?
Da stehe ich gerade auf der Leitung. IFA, und bei IFA requestet man sich ja immer Startup, weil man ja dann.
Ach so, ja, ich, weißt du, ich habe jetzt das Startup, ich habe jetzt gedacht, was will er jetzt mit irgendeinem aufstrebenden jungen Unternehmen, so jung ist der Aero-Kurier ja gar nicht mehr, ich habe das einfach gerade falsch verstanden. Also tatsächlich wollte ich eigentlich nur ein BZF1 machen, weil wenn man doch mal, man kommt ja auch als Segelflieger tatsächlich mal ins Ausland, also gerade Südfrankreich oder Italien oder im Zweifelsfall auch nach Osten Richtung Polen ist ja im Bereich Segelflug auch ganz stark. Das war eigentlich der Gedanke hinter dem englischsprachigen Flugfunkzeugnis. Und wie gesagt, da ich mit Helge ja nun auch, seit ich beim Aero-Kurier bin, also über 6 Jahre fast ziemlich intensiven Kontakt habe. Also man tauscht sich mit den Freelancern natürlich auch mal privat aus über das, was in der Luftfahrt gerade so passiert oder über das eine oder andere Thema. Also das sind, muss ich Klammer einfügen, an der Stelle auch schon spannende, fast Freundschaften, kann man sagen, entstanden zu bestimmten Leuten. Und Helge meinte dann, als ich von dieser Idee berichtete, die im Übrigen, euer Podcast ist ja letztendlich auch eine Reaktion auf die Corona-Pandemie ein Stück weit gewesen. Fritz, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, aber ja. Du hast ja gesagt, du wolltest auch den Blues einfach ein bisschen austreiben damit. Und genauso ging uns das tatsächlich am Ende des, oder so im Oktober des ersten Corona-Jahres. Wir haben halt überlegt, okay, fliegerische Weiterbildung, was kann man machen, lass doch die Zeit nutzen. Und dann habe ich eben mit meinem Kollegen Patrick zusammen die Idee gesagt, hey, komm, lass doch AZF machen. Oder nee, Moment, lass doch, also ich wollte BZF eigentlich nur machen. Und das war erst so auf meinem Mist gewachsen. Und dann meinte Helge nur so, lass den Scheiß, mach AZF. Was soll ich als Segelflieger mit dem AZF? Und dann Helge sagt, zum einen hast du es dann und zum anderen ist das schlicht einfacher. Weil,
haben ist besser als brauchen.
Ja, zum einen das und zum anderen, um auf den Punkt mit dem Startup von Fritz zurückzukommen, du musst beim AZF exakt einmal selber denken in der praktischen Prüfung, nämlich wenn du das Startup requestest. Und ansonsten musst du eigentlich nur noch korrekt zurücklesen, was dir der Mann im Tower sagt. Und dann kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen, wenn du natürlich, also wir hatten das dann auch in unserer Prüfung oder zumindest in meiner Prüfung, ich war der einzige AZFler unter einem Haufen BZFlern, also ich hätte akustisches Spicken wäre völlig unmöglich gewesen an der Stelle und da gab es dann so Sachen, normalerweise die IFA-Flieger werden es wissen, gibt es ja eigentlich bei den meisten Standard Departures erstmal ein Steigen auf 5000 Fuß, wo du dann letztendlich auf die Radarfrequenz wechselst von der Tower-Frequenz und er hat mir halt nur ein Steigen erstmal auf 4000 Fuß gegeben und da wollte dann natürlich sehen, dass ich bei der richtigen Frequenz entweder nochmal zurückfrage oder dann die richtige Höhe dann entsprechend angebe und so Kleinkram. Und dann hat er mich noch im Abflug völlig verwirrt. Da wollte er von mir einen Wegpunkt haben, den ich dann reporten sollte. Und er hatte mir aber eine falsche Departure gegeben. Da gab es diesen Wegpunkt gar nicht. Und ich sitze dann da in meiner Prüfung vor meinem Zettel und suche krampfhaft diesen Wegpunkt. Und der Prüfer fragt dann, na, haben wir den Wegpunkt bald gefunden? Ich sage, Entschuldigung, der steht nicht auf meiner Karte. Und dann kam von ihm vorne, oh ja, sorry, mein Fehler, falsche Departure. Aber da kommst du natürlich ins Schwitzen in dem Moment, wo du so denkst, klar. Bisher ist geil gelaufen. Und dann sitzt du da und denkst so, scheiße. Hoffentlich müsst ihr das nicht auspiepen, dieses Wort. Aber ich glaube, wir sind ja in der Luftfahrt hier unter uns. Also in jedem Fall habe ich da erstmal sehr sparsam geguckt, aber es hat dann geklappt. Also es war ein tolles Erlebnis und es hat vor allem, weswegen wir dann auch, also ich mich von Helge sehr schnell habe überzeugen lassen, das AZF zu machen, weil du halt einen wahnsinnig intensiven Einblick schon mal in die Instrumentenfliegerei kriegst. Du lernst da natürlich keinen Instrumentenflug, aber du verstehst Verfahren. Du lernst ein bisschen, wie das Ganze einfach abläuft. Ja, und das ist ja natürlich auch.
Du hast ja im Grunde schon die ganzen Procedures, auch ILS und so, ne? Das machst du.
Genau,
ja
richtig,
Grunde. Ja, und das ist. Das ist schon, ich will nicht sagen die halbe Miete, das wäre vielleicht ein bisschen vermessen, aber du kriegst auf jeden Fall eine Idee davon, was dich da erwartet und das Verständnis wächst dann auch im Kopf schon mal. Ja, ging mir auch so. Ich bin ja ein AZF-Abbrecher. Ich muss das ja nochmal machen. Ich bin angefangen und hatte halt wenig Zeit und aber ich habe genau den Einblick gehabt und ich muss das jetzt dieses Jahr auch mal machen.
Also ich kann das wirklich nur empfehlen für Leute, die halt überlegen, abzugraden. Natürlich, es setzt voraus, dass man sich, wenn man dann im Sichtflug funken möchte, schwieriger Satz, dass man sich mit der Phraseologie nochmal auseinandersetzt, weil die spielt dann halt in der AZF-Ausbildung natürlich überhaupt keine Rolle. Also man das könnte stimmt, dann super für die IFA-Fliegerei funken, hat aber vom Funken auf Englisch im Sichtflug eigentlich keine Ahnung. Aber dieser Gewinn, den du einfach mitnimmst, wenn du verstehst, was eben dort um die großen Flughäfen rum passiert, warum gewisse Procedures so sind, wie sie sind, also das ist einfach aus meiner Sicht, das ist ein unglaublicher Zugewinn, der auch einfach als Horizonterweiterung taugt, selbst wenn jemand überhaupt nicht die Ambition hat, irgendwann mal IFR zu fliegen.
Lass uns noch mal ganz kurz zum Aero-Kurier zurückkommen. Jetzt ist es ja so, bei 2,4 Mitarbeitern, muss man sich da zur Redaktionssitzung immer wieder treffen, wenn ein neuer Aero-Kurier erscheint, oder macht ihr das online? Wie muss man sich so eine Redaktionssitzung bei euch vorstellen? Wie läuft das?
Ja, also zum einen muss ich natürlich noch ein bisschen erweitern, das Ganze. Also das war jetzt, worüber wir gesprochen haben, die redaktionelle Ausstattung des Aero-Kuriers. Und wir haben natürlich für die drei Magazine gibt es bei uns noch zwei festangestellte Grafiker, die im Prinzip für uns die Layouts bauen. Dann haben wir dazu noch eine Produktionsleiterin, die so ein bisschen den ganzen Rahmen zusammenhält. Und dann natürlich auch noch die Kollegen vom Verlag aus der Anzeigenabteilung und so weiter, die das Ganze System Luftfahrtmagazin letztendlich mit am Laufen halten. Also das mal zur personellen Ausstattung, um das einfach an der Stelle komplett zu machen. Nicht, dass die Leute denken, wir sind 2,5, müssen dann am Ende komplett alles machen. Es gibt noch ein paar andere tatsächlich. Um auf deine Frage zu antworten, das Thema mit den Redaktionssitzungen. Wir waren schon vor Corona ein Stück weit disloziert, also dahingehend, dass der Patrick aus dem Homeoffice in der Nähe von Bonn aus permanent arbeitet und quasi hier vor Ort in erster Linie Samuel und ich sind. Und das heißt, es lief vorher schon relativ viel einfach auch über Telefonkonferenzen. Vorher haben wir das noch über Skype gemacht, Skype for Business. Irgendwann kam dann innerhalb der Motorpresse Teams einfach auf den Plan, weil man halt die Entscheidung getroffen hat, das System entsprechend anzupassen. Und hin und wieder ist es so, dass man für aufwendigere Planungen auch tatsächlich wir uns in Stuttgart treffen. Also das verbindet dann beispielsweise Patrick gleich noch mit anderen Sachen, wenn er am Verlag irgendwas zu erledigen hat in der Personalabteilung und so weiter. Und dann sitzen wir dann auch mal 3-4 Stunden zusammen und machen uns mal wirklich langfristigere Pläne über das, was bei uns so ansteht an Themen. Aber per se läuft sehr viel beim Aero-Kurier tatsächlich über auf dem kurzen Weg. Wir rufen uns an, sagen, hey, hast du das gehört? Können wir da nicht was draus machen? Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir alle drei tatsächlich klassisch von der Tageszeitung kommen, also wir eigentlich aus dem tagesaktuellen Journalismus kommen, steckt das bei uns auch einfach so drin, dass eben aktuelle Themen wir auch versuchen, unmittelbar aktuell zu bearbeiten. Also mir geht das immer so, ich kann das dann nicht einfach liegen lassen und sagen wir, ja komm, das machen wir in 2 oder 3 Heften, sondern wenn ein Thema akut ist, also ein Beispiel waren diese Sachen mit den UL-Lizenzen, also für ausländisch registrierte ULs, das hat ja gebrannt in dem Moment, das Thema, und dann kannst du nicht anfangen, das erst 5 oder 6 Ausgaben später zu machen, das musst du dann halt machen, wenn es aktuell ist. Und da sind wir immer relativ fix daran, dann da umzuswitchen. Und es ist ja auch nicht nur das Heft, wir machen ja parallel auch die ganzen News für die Website. Also eine Meldung zu einem aktuellen Thema. Jetzt, heute habe ich, also am Tag der Aufzeichnung dieses Podcasts, ist bekannt geworden, dass der DAEC quasi einen neuen Präsidenten gewählt hat am vergangenen Wochenende. Und sowas muss dann halt letztendlich gleich auf die Website gehen, damit es halt einfach aktuell da ist. Und also insgesamt ist es so, sehr viel kurze Wege, kurze Absprachen, die dann letztendlich, und drunter liegt aber eine Langfristplanung, wo so die großen Sachen gefixt sind und alles, was dann dazwischen kommt, können wir auch okay, ziemlich aktuell reagieren.
Also kurze Wege sind bei euch das A und O.
Kurze Wege sind das A und O, eben auch, weil wir so ein kleines Team sind. Also ich muss ja innerhalb von kürzester Zeit reagieren können. Wir jetzt tatsächlich, der Worst Case ist immer, ein Kollege fällt wegen Krankheit aus, dann musst du natürlich geplante Sachen im Zweifelfall auch mal ummodeln. Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass wir bei unseren Produktionen ja in einem besonderen Maße auch von vielen externen Faktoren letztendlich abhängig sind. Also zum Beispiel so ein Pilot Report wie in der April-Ausgabe beispielsweise über die Piper PA-28 Pilot 100i, die jetzt quasi es bisher nur eine in Deutschland gibt, was so diese Piper hat das anfangs ein bisschen verkauft als abgespeckte Trainerversion, so ein bisschen in Richtung der Cadet, aber es ist tatsächlich deutlich mehr, es ist einfach ein anderes Flugzeug, und dann musst du halt, wenn du so eine Geschichte machen willst, du musst vorab recherchieren zu diesem Flugzeug. Das hat ein Freelancer für uns gemacht, dann brauchte der quasi einen Tag, wo der Besitzer des Flugzeuges Zeit hatte. Wir brauchten einen Tag mit vernünftigem Wetter. Wir brauchten an diesem Tag einen zweiten Piloten mit Fotoflugzeug, um das Flugzeug zu fotografieren. Und das sind halt Dinge, die du, also Wetter kannst du im Sommer relativ entspannt auch mal 3, 4, 5 Tage, manchmal eine Woche im Voraus planen. Wenn du aber sowas in der Nebensaison machst, musst du mitunter ins Wetter gucken. Da heißt, morgen zwischen 14 und 16 Uhr haben wir ein Zeitfenster. Und dann fängst du halt an, alles zu organisieren. Kann der Pilot? Kann der Fotopilot? Ist das Fotoflugzeug verfügbar? Und so eine Sachen, die funktionieren nicht über langwierige Entscheidungsprozesse. Da ruft mich ein Kollege von mir an und sagt, hey du, pass mal auf, morgen 16 Uhr kann ich das Ding fliegen. Ja, was soll ich dann sagen? Ja, nee, mach mal lieber eine Online-Meldung. Also das wäre ja komplett bescheuert. Also da musst du dann flexibel sein und sagen, jo, sofort machen. Ja. Und das hat bisher eben auch dafür gesorgt, dass wir mit der relativ kleinen Redaktion doch immer ein relativ aktuelles und umfangreiches Heft machen können, weil wir eben die Potenziale so flexibel einsetzen können. Und das für mich war der Höhepunkt letztendlich vor 1,5 Jahren. Da habe ich mal eine ganze Woche vom Flugplatz Kamenz ausgearbeitet. Ich hatte dort mein Zelt stehen, habe dort im Zelt übernachtet. Es waren mehrere Fotoflüge und mehrere Pilot Reports geplant für verschiedene Segelflugzeuge. Okay. Und in der Woche war dort Fliegerlager. Das heißt, es war gutes Wetter, es waren immer Piloten da. Ich hatte an mehreren Tagen ein Fotoflugzeug zur Verfügung und ob ich meinen anderen Kram, den ich am Laptop mache, ob ich den hier vom Homeoffice mache, aus der Redaktion oder aus dem Zelt auf dem Flugplatz, das ist völlig egal. Das ist Wumpe. Mein Job erledigt kein anderer. Das bleibt immer an mir hängen und deswegen nutze ich halt einfach die Möglichkeiten, die sich da entsprechend bieten.
Ja, klar. Ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen die Natur der Sache, ne? Dass dieses mit dem aufs Wetter reagieren müssen, das ist ja quasi eminent überall in der Fliegerei immer. Und wenn, das gilt natürlich für euch in Bezug auf Berichterstattung oder Planung einer Reportage, wo man sich dann mit Leuten trifft, natürlich genauso. Ist ja absolut nachvollziehbar. Da muss man schon flexibel sein.
Absolut, also da hast du völlig recht und man sieht das mitunter auch mancher Aero-Kurier-Fotoproduktion, muss ich leider sagen, sieht man das auch an, dass sie eben unter gewissen Zwängen entstanden ist. Also für mich ist immer so schön Vergleich, ich weiß nicht, ob ihr den Fotografen Tobias Barth kennt, der ist mittlerweile auch zu einiger Bekanntheit gekommen mit wirklich wunderschönen Segelflugfotos. Und Tobias gehört zum Beispiel zu den Leuten, zu denen ich mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflege, einfach weil wir uns natürlich beide aktive Segelflieger, beide fotografieren und man kennt die Zwänge und unter denen solche Shootings eben mitunter entstehen. Und Tobias hat natürlich den riesen Vorteil, er kann ein halbes Jahr auf sein Bild warten, auf das perfekte Licht, auf wirklich, dass alle Bedingungen passen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt mich mit einem Piloten verabrede für einen Pilot Report, dann fahre ich an dem Tag dorthin und wenn dann der Himmel halt bedeckt ist, muss ich die Fotos trotzdem machen. Und deswegen ist es eben manchmal so, dass wir eben nicht das absolute Karibik-Feeling in unseren Fotos haben, sondern dann doch irgendwie nur Heimatland des Nieselregens. Und damit müssen wir dann halt leben. Also da sage ich dann aber, dann ist im Zweifelsfall die Aktualität oder, also es ist nicht nur die Aktualität, es ist auch mitunter überhaupt die Verfügbarkeit. So ein Beispiel war es, wir hatten vor, was, 3 Jahre glaube ich her, hatten wir die Piper M600 im Pilot Report, die auch ein Freelancer von uns, ehemaliger Kollege von dir, Fritz, auch ein Lufthansa-Pilot, der die für uns fliegen konnte. Und wir sind diesem Flugzeug, glaube ich, ein Dreivierteljahr hinterhergerannt, bis es dann endlich mal eins gab und wir am gleichen Tag eben auch ein Fotoflugzeug hatten. Und ja, dann diskutierst du nicht mehr rum, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Himmel nicht optimal aussieht. Dann machst du das an dem Tag, weil du ansonsten die Chance vielleicht erst in einem halben Jahr wiederkriegst.
Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist aber auch dann am Ende, wer sich in dieser Materie ein bisschen auskennt, dann entwickelt sich das in der Wahrnehmung, glaube ich, zu einer Art ehrlichen Nummer, oder? Also sprich, wir wissen ja alle, wie es ist. Es ist ja so, ne? Gerade, ich sag mal, jetzt hier in Deutschland, ist ja nicht Florida. Das heißt, es ist schon klar. Und ich finde es dann auch sehr gut, wenn man das dann trotzdem so durchzieht, weil man sagt, okay, nee, wir machen das jetzt. Und ja gut, klar, vielleicht ist es nicht das perfekte Licht, vielleicht ist es nicht der perfekte Hintergrund, aber es ist halt da, ne? Es findet statt. Und das
ja, das ist richtig. Also ja. Absolut. Und ich kann auch schon, wenn ich mir so die älteren Aero-Kurier-Ausgaben anschaue, die vor meiner Zeit entstanden sind und das, was jetzt danach letztendlich war, ist im Prinzip immer ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Und wir haben schon gerade im Bereich Fotografie massiv aufgedreht. Ich meine, natürlich ist zum einen, spiegelt sich auch immer ein Stück weit die Fototechnik, die Entwicklung der Fototechnik wieder. Einfach weil natürlich die Digitalkameras, also es wird ja alles digital gemacht heute, das ist nicht zu vergleichen vergleichen mit Zeiten von vor, keine Ahnung, 20 Jahren, wo die Leute im Prinzip noch analog fotografieren mussten. Also wo du als Fotograf, ich sag's jetzt mal platt, noch wirklich dein Handwerk verstehen musstest, damit überhaupt ein brauchbares Bild bei rauskommt. Ich meine, heute kann ja nahezu jeder Depp ein vernünftiges Foto knipsen. Bei der Air-to-Air-Fotografie gerade, da trennt sich dann natürlich irgendwo die Spreu vom Weizen, diese unter diesen ganzen Bedingungen das entsprechend zu machen, ist natürlich hoch anspruchsvoll. Und wir haben dankenswerterweise mit dem Philipp Prinzing, das ist der geschäftsführende Redakteur vom Klassiker der Luftfahrt. Der ist eben Gott sei Dank ja bei uns im Verlag. Und was der zusammenzaubert, da komme auch ich persönlich nicht ran. Also da sage ich auch immer, okay, Philipp kommt noch dazu, der ist ein Frühaufsteher, was mir persönlich ein absoluter Graus ist. Der steht dann auch mal, keine Ahnung, um 5 auf, um 6.30 Uhr einen Fotoflug zu machen. Da habe ich weder Puls noch Blutdruck um die Uhrzeit.
Now it's the time.
Ja, tendenziell dann lieber am Abend. Also das ist dann eher meine Baustelle. Nein, Quatsch, aber wir haben da schon ein bisschen auch den Fokus drauf intensiviert auf gute Bilder, was auch damit zu tun hat, dass ich mich in meinem Studium, also ich habe tatsächlich Journalistik studiert und nebenbei noch einen Magister in Musikwissenschaft gemacht, der aber mittlerweile, glaube ich, verjährt ist. Also ich habe mich in meiner Abschlussarbeit mit Qualität im Fotojournalismus beschäftigt und das schlägt dann natürlich schon durch. Also dass man eben auch bei den ganzen anderen Geschichten, bei Firmenporträts und sowas, dass halt einfach die Bildkomponente da drin auch stimmt. Natürlich transportiert der Text den Großteil der Information, aber Bilder transportieren halt viel stärker auch ein Stück weit die Stimmung, die da einfach herrscht. Also wenn ich da in so eine verkramte Werkstatt reingucke, ist das halt ein Stück weit eine andere Stimmung, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei so einer großen Businesswerft bin, wo alles absolut clean aussieht. Ne? Also das muss dann halt einfach auch mit Stimmen, die Bildsprache. Und ich freue mich halt, dass wir vor, ich glaube, 2017 oder sowas mit der Rubrik Erleben bei uns im Heft so eine Finalstrecke etablieren konnten, die so einen tollen Abschluss des Heftes bildet, wo wir immer wieder beispielsweise auch Geschichten von Leonardo Correa Luna einkaufen, der einfach ein phänomenal guter Fotograf ist, der super krasse Geschichten macht. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel dieses Abfliegen der Route 66 mit einer Cessna 170, wo er dann sein Flugzeug dort an so einem Diner parkt, direkt davor, und du hast im Hintergrund dieses Neon-Schild mit diesem Diner-Dings da drauf und so. Das ist halt einfach, das ist Eye-Candy. Das sind Dinge, wo ich mir dann am Ende, das ist Lean-Back-Literatur, wo du sagst, hey, abends im Sessel, ganz entspannt, so eine Geschichte lesen. Und das kompensiert dann, oder deswegen, vielleicht nicht kompensiert, aber deswegen sage ich mir auch, dann darf auch mal in einer Strecke, wo es um was Aktuelles geht, die Bildqualität, einfach weil die Bedingungen nicht gestimmt haben, halt mal nicht ganz so geil sein. Aber hinten raus habe ich einfach so einen Schmankerl, wo dann auch im Zweifelsfall der sehr optisch orientierte Leser sagt, hey, geile Sache, passt.
Ja, absolut. Also, und wo du das auch gerade sagst, du hast es eben schon gesagt, ihr habt jetzt in der letzten Zeit oder in der letzten Zeit, in Anführungsstrichen, auch viel investiert in das Erscheinungsbild und überhaupt. Wer hat dem Aero Courier heute sein Gesicht gegeben oder wie würdest du das beschreiben, so als generellen Prozess?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist die Frage gar nicht. Gute Frage ist relativ. Die Frage ist relativ einfach beantwortet. Also wir haben einen grafischen Leiter, der im Prinzip das Konzept immer wieder aktualisiert. Und das ist ja so ein Rolling Process im Prinzip. Also das ist, dann hast du mal hier eine Idee und da eine Idee. Natürlich sind wir jetzt relativ straight gerade. Wir hatten zwischenzeitlich mal auf monothematische Titel umgestellt. Dann haben wir, war seinerzeit noch von einer Ebene weiter oben die Order, das jetzt mal anders zu machen und anders zu probieren. Natürlich sind wir da auch ein Stück weit zwängen unterworfen gewesen seinerzeit. Mittlerweile sind wir es dankenswerterweise nicht mehr. Also es hat sich da bei uns auch das Mindset im Verlag ein bisschen geändert, dahingehend, dass die Chefetage halt sagt, hey, ihr seid die Flieger, ihr kennt die Szene, macht es ordentlich, sorgt dafür, dass die Zahlen stimmen, fachlich ist das eure Baustelle. Also das ist nicht mehr so, dass dann irgendwer kommt und sagt, das gefällt mir aber nicht, ich will das anders. Also das muss dann schon immer irgendwo begründet werden. Und es gibt ja auch klare gestalterische Grundlinien. Also die Grafiker und Layouter, die haben ja alle auch mal ihr Handwerk gelernt. Also visuelle Kommunikation, das ist deren Fachgebiet. Und dann diskutiert man halt drüber und sagt, boah, vielleicht könnte man das mal ausprobieren. Hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, was jetzt letztendlich gerade auf dem Cover ist. Also wir sagen halt auch nicht, wir müssen straight immer genau diese Optik fahren. Das war eine Zeit lang so, mittlerweile machen wir es nicht mehr, weil wenn man halt ein anderes Bildformat beispielsweise hat, was in einem anderen diesem Aufriss einfach besser wirkt, dann sind wir immer frei, das zu tun und machen das halt auch, weil letztendlich durch oben diesen gelben Kasten, wo Aero-Kurier drinsteht, sind wir immer klar erkennbar, sodass letztendlich wir uns auch auf dem Cover eine gewisse Verspieltheit dann einfach leisten können. Hm.
Du sagst es gerade, also was ist auf dem Cover? Jetzt ist Mai, woher kommen denn eure Ideen für so eine Mai-Ausgabe? Wie entsteht sowas? Also ich sag mal, wie wird eine Mai-Ausgabe zur Mai-Ausgabe? Also was ist da, wo kommt das her? Wie ist da der Themenfindungs-, Content-Findungsprozess, wenn du das mal vielleicht kurz beschreiben könntest?
Ja klar, also es ist letztendlich so, dass sich das natürlich kontinuierlich entwickelt. Also zum einen, wie ich es vorhin schon sagte, haben wir im Wesentlichen einen Langfristplan schon mal in groben, wo wir ungefähr wissen, was aktuell so brauchst. Zum Beispiel in Thema Enteisung, das brauchst du nicht im Juli bringen. Das ist einigermaßen unsinnig, das passt tendenziell eher in den Winter rein. Werdet ihr mir zustimmen als aktiver
ja,
Flieger?
Ja, da können wir ja sagen.
Zumindest Enteisung am Boden. Ich meine, Fliegen in Vereisungsbedingungen, das ist dann nochmal was anderes. Aber gewisse Themen sind halt schon irgendwo saisonal bedingt. Also gerade auch das Thema Fliegen bei schlechten Sichtverhältnissen, Nebel und sowas, das hast du ja auch tendenziell eher in der Nebensaison als, ich sag mal jetzt, im Hochsommer. Also von daher gibt es natürlich gewisse Dinge, die einfach saisonal bedingt sind. Dann haben wir Dinge, die auch einfach vom Veranstaltungskalender bestimmt sind. Also weil du jetzt gerade die Mai-Ausgabe ansprichst, wir haben ja dieses Jahr wieder eine Aero. Kommen wir später, glaube ich, auch nochmal dazu.
Ich glaube auch, dass wir da nochmal drauf kommen, ja.
Das ist sehr gut. Wir haben dieses Jahr eine Aero wieder. Die ist ja jetzt 2 Jahre in Folge ausgefallen. Und da die dieses Jahr relativ spät im April stattfindet, vom 27. bis zum 30. April, haben wir unser Aero-Special, also eine dieser Beilagen, haben wir ein Heft nach hinten verschoben. Das erscheint normalerweise oder ist die vergangenen Jahre immer in der April-Ausgabe erschienen. Da war die Aero immer so zwischen dem, also so den ersten beiden Aprilwochen eigentlich oder maximal bis Mitte April. Wie gesagt, dieses Jahr sehr spät gelegt. Das hatte meines Wissens auch damit zu tun, dass die Messeleitung eben abwarten wollte, was mit Corona passiert. Und momentan, die Inzidenzen gehen völlig durch die Decke. Wir dürfen gespannt sein, was uns dann im April dort erwartet. In jedem Fall ist es relativ spät und dann haben wir gesagt, okay, unsere Mai-Ausgabe, die erscheint, ich glaube, um den 20. April schon. Und dann wäre es ja doof, wenn wir dieses Special in die April-Ausgabe legen und dann ein unaktuelles Heft auf der Messe liegen haben. Deswegen haben wir das im Prinzip nach hinten geschoben, eine Ausgabe. Ah, und das ist sowas, was in der Langfristplanung läuft. Also Zum einen sind es eben die Specials. Wir haben im Januar das Maintenance-Special, wo eben dieser ganze Bereich Maintenance, Repair, Overhaul, Werkzeuge, Techniken und so weiter, wo das alles so im Fokus steht. Und dann haben wir im Februar das Segelflug-Special, was natürlich qua Definition schwerpunktmäßig meine Baustelle ist. Da nehmen wir im Prinzip so die ganze Segelfliegerei mit all ihren Facetten, wo im Übrigen auch die TMG-Fliegerei dazugehört, weil ein Upgrade vom Segelflug auf den TMG ist ja am Ende mit 6 Flugstunden und einer Prüfung erledigt. Also das ist nicht wirklich aufwendig. Und da man da den Prop auch immer noch abstellen kann und auch rein Segelflug betreiben kann, ordnen wir das eher da ein. Dann haben wir im März das Thema Flight Training, was auch immer relativ intensiv gelesen wird, weil auch das werdet ihr bestätigen können. Du hörst ja eigentlich nie auf zu lernen. Du bist ja, als Pilot. Ja,
und auch generell, glaube ich, auch so ein bisschen Saisonbeginn in Anführungsstrichen. Ne? So,
ja, genau, richtig, ja.
Mhm. Auffrischen, mal einen Fluglehrer, Übungsflug und solche Sachen.
Genau, richtig. Und da haben wir auch immer den großen Flugschulguide mit drin, also wo quasi die Flugschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die alles Motorflug, Segelflug, TMG und so weiter ausbilden, da alles mit in einer großen Übersicht drin ist. Dann, wie gesagt, normalerweise im April das Aero-Special, bei uns ausnahmsweise jetzt im Mai, weil es zeitlich besser passt. Dann haben wir, im Mai ist eigentlich immer sonst eine special-freie Ausgabe, dann haben wir im Juni das Ultraleicht-Special, wo natürlich alles irgendwo zwischen 120 und 600 Kilo sich abspielt. Dort ist auch ein kleiner Flugschulguide mit drin, wo es die ganzen UL-Flugschulen drin erfasst sind, weil da gibt es halt auch ungemein viele. Und wenn wir die im Flight Training Special noch mit reinpacken würden, dann hättest du ein riesen Telefonbuch da drin. Das ist einfach, das funktioniert dann einfach nicht. Da haben wir das gesplittet. Dann haben wir im Juli unser Avionics Special. wo also das ganze Thema Panel Design, Avionik, Nachrüstung, Umrüstung, aber auch eben das Bedienen können im Fokus steht. Jetzt kann ich schon mal einen kleinen Vorausblick geben. Diesem Jahr wird es zum Beispiel um das Thema EFIS gehen. Also was es da so für Einweisungsmöglichkeiten gibt, wie man eben lernt, diese hochkomplexe Technik auch vernünftig bedienen zu können. Ich bin auch immer so ein bisschen der Überzeugung, das geht sogar schon bei den Segelflugrechnern los. Also 95% der Piloten, die so ein Ding sich einbauen, nutzen 5% der Möglichkeiten, die das Ding halt kann. Also wird dann exponentiell steigen, sobald du irgendwo über ein Garmin G3X hinausgehst. Also der Unwissende verliert sich dann schon mal im letzten Menü irgendwo und ist froh, wenn er den Startbildschirm wieder hergestellt kriegt. Also das sind halt diese Themen, die da im Avionik-Special letztendlich eine Rolle spielen. Dann geht's im September weiter mit dem Helikopter-Special, weil der Bereich Hubschrauber-Operations natürlich auch klassisch General Aviation ist. Dann haben wir im Oktober das Business Aviation Special und dann noch alle zwei Jahre im November ein Fliegeruhren Special, wo es halt tatsächlich um die Zeitmesser für Piloten geht. Und das ist so, wie gesagt, die Langfristplanung und Dinge, die letztendlich kurzfristiger laufen, das sind halt auch, also es ist ja, das Ohr an der Szene natürlich möglichst, also sobald du auf den Flugplatz kommst und irgendwo dir irgendwas auffällt oder dich irgendjemand anspricht und sagt, hey, habt ihr schon gehört? Und ich denke mir immer, wenn ein Pilot auf mich zukommt und mich irgendwas fragt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass andere das vielleicht auch nicht wissen. Und deswegen steckt da potenziell immer erstmal so ein Keim für eine Geschichte drin. Dann sind es natürlich, wir haben ja auch, ich sag mal, fixe Rubriken bei uns in der Praxis, haben wir zum Beispiel immer eine Unfallanalyse. Da schaut man dann halt letztendlich einfach bei der BFU oder bei der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle rein oder bei der SUB in Österreich, was haben die gerade für aktuelle Fälle auf dem Tisch gehabt und greift sich dann halt irgendwas raus. Gerne natürlich auch was saisonal passt, also jetzt ein Unfall irgendwie im Nebel oder sowas, der passt natürlich auch so gut in die seit November, Dezember rein. Genau, und so entsteht dann sukzessive ein Themenplan. Der hat meistens so zwei, drei Ausgaben relativ konkreten Vorlauf, weil wir haben ja im Prinzip auch so einen konkreten Produktionsplan, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und dann gibt's, wie gesagt, noch die ganz aktuellen Ereignisse, also wie jetzt beispielsweise der Ukraine-Krieg, der eben doch sehr weitreichende Auswirkungen auf die Luftfahrt hat, wo wir zumindest für die April-Ausgabe noch die Chance hatten, ein Editorial entsprechend da zu machen. Und auch zu dem Zeitpunkt war halt schon klar, dass beispielsweise die beiden Unternehmen Flight Design und Aeroprakt ihre Produktionsstätten in der Ukraine verloren haben. Und gerade mit Flight Design als originär deutscher Firma hat das natürlich, also dann ist dieser Krieg, der eigentlich ganz weit weg ist, muss ich auch mal vergegenwärtigen, dass die ukrainische Grenze von Berlin oder näher an Berlin ist als Paris. Also so richtig weit weg ist das Ganze nicht. Und wenn dann in dem Moment natürlich zum einen eine deutsche Firma unmittelbar betroffen ist, wenn General Aviation Piloten anfangen, Hilfsflüge mit Medikamenten in den Osten zu organisieren, wenn sich die durch den steigenden Ölpreis hier die Kraftstoffpreise, die Charterpreise massiv erhöhen, dann sind das halt alles Themen, die ich persönlich für relevant halte, weil sie einfach viele Leute in der Luftfahrt betreffen. Und ich bin dann auch ein bisschen der Meinung, ich zumindest kann dann einfach nicht Business as usual machen und weiter einfach nur die General Aviation abfeiern, sondern halte es da auch einfach für geboten, dass man da mit einem professionellen Blick drauf einfach schaut, was das letztendlich alles für uns für Auswirkungen hat, diese Entwicklungen da.
Ja, definitiv. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja auch so ein bisschen.
Ich will jetzt hier nicht die Podcast-Stimmung kaputt machen.
Nee, alles gut. Nein, wie gesagt, das hat nichts mit Podcast-Stimmung kaputt machen zu tun. Das ist einfach ein aktuelles, sehr, sehr, im Grunde, du hast es gerade, ist ein reales Thema, welches fast in alle Lebensbereiche von uns reinragt irgendwie. Und ich finde es auch gut, dass man das dann auch in diesem Kontext auch so sagt. Ja, also definitiv. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen auch zwischen den Zeilen, so ein paar Sachen hatten wir auch schon. Wenn du sagst, 2,4 Leute oder 5 Leute arbeiten irgendwie für den Aero-Kurier fest, ich unterstelle dann mal, dass ihr wahrscheinlich dann die Ressourcen in der Motorpresse irgendwo nutzt, wahrscheinlich so für Layout und Satz und sowas. Das wird dann wahrscheinlich irgendwo gebündelt gemacht oder liege ich da falsch?
Nee, also was heißt gebündelt? Also wie ich es da vorhin schon einmal vielleicht in meinem etwas schnellen Sprachfluss ist es ein bisschen untergegangen. Also wir haben für die drei Luftfahrtmagazine, haben wir zwei Grafiker plus eine Produktionsleiterin, die auch in der Grafik noch mit eingreift. Und durch die Erscheinungstermine der Hefte, dadurch, dass die ja nicht immer parallel erscheinen, also immer zum gleichen Tag, sondern die Flugrevue, die erscheint, glaube ich, irgendwann in der ersten Woche des Monats. Der Aerokurier erscheint immer so in der dritten Woche des Monats. Und der Klassiker der Luftfahrt, von dem gibt es 8 Ausgaben im Jahr, der läuft immer so ein bisschen versetzt zu den anderen Heften mit. Dadurch sind im Prinzip die Grafiker immer Vollzeit ausgelastet. Die produzieren 2 Wochen lang den Aerokurier, also das heißt, diese Layout-Phasen dauern jeweils etwa 2 Wochen. Und in der Zeit werden im Prinzip besprechen die Redakteure mit den Grafikern, worum es in den Geschichten geht und wie dann die Layouts entsprechend aufgebaut werden. Oft ist es so, dass der Redakteur schon mit einer konkreten Idee einfach kommt, weil A, erkennt er seine Geschichte, B, kennt er sein Bildmaterial und darauf aufbauend wird dann mit dem Grafiker zusammen dann die Idee entwickelt. Wir haben in den allermeisten Fällen auch schon einen halbwegs sicheren Seitenplan, weil man aus der Erfahrung raus halt schon ungefähr weiß, ein Pilot Report 6 bis 8 Seiten, das ist normal. Die Erlebengeschichte auch mindestens 8 Seiten. Die längste, die wir mal gemacht haben, die war, glaube ich, 12. Das war im vergangenen Jahr im August, als es um die Fluchtgeschichten aus der DDR ging. Das ist auch wieder so ein Punkt, ne? Also das war 60 Jahre Mauerbau und da haben wir dann halt gesagt, okay, an der Stelle kann man doch einfach mal auf die Geschichten gucken, die da eben dran hängen. Also Fluchten mit Fluggeräten aus der DDR, weil das waren gar nicht mal so viele, sind, glaube ich, 22 Fälle, bei denen es irgendwas um die 40 Leute geschafft haben über die Grenze. Also, und ja, da haben wir halt.
Fast alle kennen diese Ballonnummer, ne? So.
Die Ballonnummer ist absolut bekannt, auch noch sehr bekannt ist die Geschichte mit den Brüdern, die ihren jüngsten Bruder quasi mit einem UL, mit so einer ein bisschen aufgemotzten C-22 aus dem Treptower Park rausgeflogen haben und dort noch so Sowjetsterne auf die Tragflächen gepinselt haben, damit sie nicht abgeschossen werden. Aber es gab so einige mit dem Segelflugzeug, der damals DDR-Meister Udo Elke ist mit dem Segelflugzeug abgehauen bei einem Wettbewerb. Agrarflieger sind mit, also ein Mechaniker, der keine Ahnung vom Fliegen hatte, der hat sich von Piloten grob erzählen lassen, hat irgendwann mal ein Handbuch geklaut, wie man das Ding fliegt und ist dann mit einer Schmelag, also mit einer Z-37 Schmelag, ist der dann irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern gestartet und auf einem Acker bei Lübeck dann gelandet. Mit seiner Familie im Gepäckraum Wahnsinn. Drin, also seine Frau Wahnsinn. Und sein Kind. Und an der Stelle bin ich dann immer der Meinung, wenn die Geschichte über viele Seiten trägt, dann wäre es Unsinn, die zusammenzupressen. Also weil oftmals mich Kollegen oder gerade Freelancer, die neu für uns arbeiten, machen, ja, wie viele Zeichen willst du denn da haben? Da ist dann meine Antwort immer, ja, wie viel trägt denn die Geschichte?
Also wenn ich so viel, wie es braucht.
Ne? Genau, wenn es gutes Bildmaterial ist und die Geschichte einfach mich fesselt und mich im Lesefluss hält, ja, dann kann die auch 10 Seiten haben. Also das finde ich Quatsch, sich da zu beschränken. Und das ist was ich in meiner Zeit bei der Tageszeitung gelernt habe, weil mein damaliger Geschäft, der hat es genauso gehandhabt. Der wusste vorm Termin, habe ich auch gefragt, so, wie viel machen wir da? Er sagt, ja, fahr doch hin und dann ruf von unterwegs aus an und sag grob, wie wir es einplanen sollen. Das halte ich da immer für die bessere Variante. Und so, dass wir dann halt, gibt es einen groben Seitenplan für das Heft, der erfahrungsgemäß, dann kommt noch Anzeigen und dann muss man da nochmal ein bisschen was umschieben, dort vielleicht nochmal einen Artikel in die nächste Ausgabe schieben, wenn was nicht mehr ganz aufgeht. Und so besprechen dann Redakteur und Grafiker im Prinzip auf Basis der vorhandenen Seiten und das Material die Geschichten. Und dafür haben wir beim Aerokurier, wie gesagt, über den Daumen 2 Wochen Zeit. Die Flugrevue hat auch etwa 2 Wochen und die Geschichten für den Klassiker, die laufen parallel immer noch mit.
Ja, also nochmal ganz kurz auch zu dem, was du gerade sagtest, in Bezug auf dem dieses totale Vorplanen und wie viel Zeichen brauchst und wie lang ist es und überhaupt, das ist ja so ein bisschen auch unser Thema, Fritz, ne? Also wir sagen ja auch immer so ein bisschen, ja, wie lang kann eine Podcast-Folge werden? Es hat sich so ein bisschen eingependelt bei um eine Stunde rum, plus minus irgendwas. Das werden wir diesmal ein bisschen sprengen, glaube ich. Wir haben
auch schon gesprengt mit dem
Cassera war noch ziemlich lang, oder?
Ja.
Cassera war auch ziemlich lang.
Genau, aber wir wollen uns da halt auch eben nicht so festlegen. Ne? Also ich sag mal, wenn es läuft, dann läuft es halt und es ist dann besser, auch irgendwie den Fluss zuzulassen.
Wir haben jetzt schon halt knapp eine Stunde hier zusammen, wenn ich das richtig sehe. Und also bisher habe ich mich zumindest nicht gelangweilt in dem Gespräch. Also.
Nein, das stimmt. Das sehe ich genauso. Sag mal, habt ihr eigentlich, wenn ihr dann so ein Heft rausbringt, guckt da nochmal final einer drüber und sagt so, das ist es jetzt und...
Ja, tatsächlich ist es so, dass alles am Ende über meinen Tisch läuft, weil ich bin ja nun Verantwortlicher im Sinne des Presserechts. Das klingt jetzt erstmal gefährlich, heißt aber letztendlich, dass ich auch letztendlich für den Inhalt die Verantwortung trage. Und natürlich weiß ich, dass meine Kollegen A, die Sache ernst nehmen, da bin ich sowieso sehr froh drüber, dass wir alle drei und auch viele unserer Freelancer, dass wir einen hohen Anspruch an das Produkt am Ende teilen. Natürlich machen wir auch Fehler. Hin und wieder rutscht mal irgendwas, irgendeine Information durch, die man lieber noch ein drittes Mal hätte prüfen sollen und irgendwo hat es dann aber im Stress, hat es dann einer vergessen oder auch Rechtschreibung, das höre ich immer wieder, wenn dann irgendwelche Leute sagen, ja, es gibt doch Programme, die Rechtschreibung korrigieren, wo ich dann einfach, also da, man verzeiht mir das, da sage ich am Arsch, vergesst es. Also kein Rechtschreibprogramm kriegt das wirklich so hin, dass es am Ende vernünftig ist. Und da haben wir noch das große Glück, dass, also bei uns, pardon, beim großen Glück breche ich ab, knüpfe ich gleich wieder an. Also es ist bei uns im Prinzip so, dass der Redakteur, wenn das Layout fertig besprochen ist und so weiter, oft liegt der Text auch schon vor, also dass man den Text schon geschrieben hat, beispielsweise kurz nachdem er auf dem Termin war. Es ist ja nicht so, dass du Montag, keine Ahnung, irgendwo auf einen Termin fährst, zu einer Präsentation oder zu einem Pilot Report und dann am Dienstag machst du das Layout. Das passiert ab und zu, aber oftmals ist das zeitlich ein bisschen entkoppelt. Und dann hat man den Text meistens schon geschrieben und wenn dann die Layout-Phase ist, gehe ich mit meinem Text und Bildern zum Layouter und bauen wir das zusammen. Und wenn dann das Layout soweit fertig ist, weist der Layouter dem Redakteur eben diesen Text zu, dann kann der die Texte bearbeiten, kann die Bildunterschriften machen. Dann geht das in einer ersten Schleife in die sogenannte Kollegenkontrolle, also ploppt dann bei einem der anderen Redakteure auf, der liest den Text, Tippfehler und sowas korrigiert er gleich, auch mitunter, wenn mal eine Wortdoppelung ist oder eine Wortwiederholung, baut er auch mal einen Satz ein bisschen um oder so, also einfach, dass es in sich dann ein stimmiger Text wird. Und er macht vor allem auch Notizen rein. Im Zweifelsfall ruft er den Kollegen an und sagt, ey du, das hier kapiere ich aber nicht, das ist irgendwie unlogisch, der Satz. Was meinst du denn damit? Und dann ist es oft so, dass dem Autor, passiert mir auch, also ich setze voraus, dass meine Kollegen meine Texte genauso kritisch lesen, wie ich ihre. Und mitunter denkst du dann als Autor, ja okay, das habe ich gemeint. Und dir wird dann eben klar, wenn das ein anderer liest, das kommt so nicht rüber. Und dann geht es im Prinzip zu dem Autor zurück, der überarbeitet den Text nochmal. Und wenn der Text dann soweit okay ist, gibt er im Prinzip den Text frei. Das heißt, dass ihn unsere Produktionsleiterin das erste Mal grob sichtet, die schaut, ob noch irgendwo Textübersätze sind oder sowas, ob noch da entsprechend Formatvorlagen angepasst werden müssen oder sowas. Das macht die dann, dann gibt die den Text weiter an unsere Schlusskorrektorin. Und das Gute ist, unsere Schlusskorrektorin, die ist nicht nur Germanistin, sondern die ist auch ehemalige Privatpilotin. Also die kennt quasi auch, die kennt die Fachbegriffe, die weiß ziemlich genau, welcher Typ wie geschrieben wird. Also ist immer so die Frage wie, keine Ahnung, bei Antonov kommt da jetzt ein Bindestrich dazwischen, bei der Fokker DR1 kommt da ein Punkt, kommt da ein Bindestrich, nee, es kommt gar nichts, D, kleines, großes D, kleines R und dann Leerzeichen und eine 1. So ist es laut ihrer Ansicht korrekt und sie guckt dann im Zweifel auch immer in Lexika nach. Und also das ist das, wo ich vorhin abgeschworfen bin, das große Glück. Also wir haben jemanden, der nicht nur das sprachlich beherrscht, sondern der auch das Metier beherrscht. Und das ist natürlich super, wenn du so eine Schlusskorrektur hast, weil sie dann mitunter auch mich anruft und sagt, hey, hier, du, das kann es sein? Stimmt das so? Und in den meisten Fällen kann ich sie dann erklären, was gemeint ist, aber manchmal war es auch so, dass ich dann sagen musste, ah, okay, das ist nicht eindeutig formuliert, da müssen wir nochmal ran. So, und wenn dann diese Schleife auch noch durch ist, ploppt der Text dann bei mir auf mit Schlusskorrektur fertig und dann mache ich mir den Text nochmal auf, gucke mir die Korrekturen, wir haben da so ein Nachverfolgungssystem, also du siehst halt, was die anderen in den Texten gemacht haben, das schaue ich mir dann nochmal an, die Änderungen, weil mitunter natürlich auch unserer Schlusskorrektorin mal ein Fehler passiert und dann, wenn ich der Meinung bin, okay, so passt es jetzt, dann gebe ich den Text frei. Das heißt immer noch nicht, dass er dann hundertprozentig fehlerfrei ist, aber es sind dann letztendlich ja 4 Korrekturschleifen drüber gelaufen und da ist dann die Wahrscheinlichkeit, nicht den allergrößten Mist zu veröffentlichen, die ist dann relativ groß.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich finde das natürlich super, also dieser ganze, wenn man in dem Workflow natürlich überall Leute hat, die im Thema sind. Ne? Also das ist ja mega, weil das verhindert natürlich viele Probleme schon im Vorfeld, weil die Leute halt wissen, worüber sie schreiben oder was sie checken oder das finde ich super. Ja, jetzt vielleicht nochmal eine Frage. Wisst ihr eigentlich, wie sich eure Leserschaft zusammensetzt? Also ich sag mal, die Fliegerei, das haben wir jetzt ja im Grunde auch schon besprochen, ist ja sehr vielfältig, vom Segelflug über UL, über PPL, Business Aviation und dann dunstet das auch noch so langsam nach oben aus. Wisst ihr eigentlich, wer euch liest und wie so ein bisschen die Zusammensetzung ist?
Also es heißt, der ein oder andere ATPler würde uns sogar auch lesen. Ich glaube, einer sitzt ja auch gerade mit in der Runde. Von daher tatsächlich ist diese gesamte Leserschaft sehr heterogen. Wir wissen tatsächlich aus der Marktforschung, die wir immer betreiben, wenn wir unsere Leserwahl machen. Also es gibt ja immer in der Februar- und der März-Ausgabe gibt es ja immer die Wahl zum Aero-Kurier Innovation Award, wo wir im Prinzip die spannenden Entwicklungen des letzten Jahres zusammenstellen in einer Übersicht, und da können dann die Leser im Prinzip wählen, innovativstes neues Motorflugzeug, innovativstes Business-Jet oder Turboprop, ultraleicht, Antriebe und so weiter und so fort. Und im Rahmen dieser Wahl, wo man dann auch immer irgendeinen super Preis gewinnen kann, wir haben jetzt die letzten 3 Jahre wirklich erstklassige Werkzeugsets verlost, also früher gab es da mal so Fliegeruhren, ich meine, eine teure Uhr am Handgelenk ist toll, aber ein richtig geiler Werkzeugkasten von so einem Premium-Hersteller, ich glaube, das ist doch was die Leute da in den vergangenen 3 Jahren ziemlich gecasht hat an der Stelle. Jedenfalls machen wir da parallel dazu immer eine Marktforschung, also einfach eine Umfrage von wegen, wie alt, welches Geschlecht, welche Pilotenlizenzen, wie viel geflogene Flugstunden. Und da muss man schon natürlich konstatieren, dass der Leser überwiegend männlich und U50 ist, U50, so rum, U50 wäre schön. Also wir merken das halt einfach, dass die Herausforderung natürlich ganz stark darin besteht, jüngere Piloten zum Lesen zu animieren. Das passiert dann tatsächlich oft über persönliche Kontakte, also mittlerweile auch einige von meinen Fliegerkameraden, den ich dann irgendwann mein Aero-Kurier mal mitgebracht habe und gesagt, hey, hier, guck mal rein, was du da drinnen eigentlich alles findest, ne? Wo die dann so sagten, hey, oh, das ist ja doch ziemlich spannend, und dann zum Abonnenten oder zum Kioskkäufer geworden sind. Aber das Männliche ist klar, das ist ja ein generelles Problem der Fliegerei. Ich sage immer, das größte ungenutzte Potenzial der Fliegerei sind junge Frauen, die bis heute, also sowohl beruflich als auch im Sinne des Luftsports, die aus welchen Gründen auch immer bisher den Weg in die Fliegerei nicht finden. Weil ich glaube, in der kommerziellen Luftfahrt, das haben wir 4% Frauen oder 5%, Fritz, das weißt du vielleicht ja, eher.
Also es wird langsam mehr. Wir haben jetzt auch zum Glück auf der Langstrecke schon die ein oder andere Kapitänin sitzen. Es ist immer noch sehr, sehr wenig. Ja, das stimmt. Finde ich schade, weil Frauen können genauso gut fliegen wie Männer, Frauen können genauso gut Automotoren reparieren wie Männer. Ich finde, da sollte man keinerlei geschlechtliche Unterschiede machen.
Das sehe ich genauso, und vor allem in Vereinen, das habe ich halt so gemerkt, sobald da auch Frauen mit dabei sind, sorgt das tatsächlich auch einfach für einen, das ist wie so ein sozialer Katalysator, das sorgt einfach für einen anderen Umgangston. Der wird dann doch irgendwie ein Stück weit entspannter, freundlicher. Also
absolut.
Das heißt auch, die ganze Fliegerei würde einfach von mehr Frauen profitieren. Also das ist halt was, wo wir auch beispielsweise bei Veranstaltungen wie dem Hexentreffen oder so auch immer mal mit Gimmicks mit unterstützt haben, irgendwo mit, keine Ahnung, mit kostenreduzierten Abos oder sowas, um eben da auch mehr Frauen zu unserer Leserschaft zu machen. Dann kommt natürlich noch der Punkt dazu, dass natürlich das gedruckte Heft auch ein Stück weit so ein, das wurde ja schon mehrfach totgesagt, dann gibt es doch immer wieder neue Magazine. Und ich persönlich bin auch eher so der Klassiker-Typ. Ich habe das einfach gerne in der Hand. Also ich finde das irgendwie toll, so ein Magazin, wenn die frisch gedruckt sind. Du machst den Karton auf, du riechst noch so die Druckfarbe. Das ist für mich ein Stück weit ein Erlebnis. Wobei ich aber auch verstehe, wenn Leute sagen, boah, ich will das lieber auf dem Tablet lesen. Also gerade wenn man unterwegs ist, was weiß ich
als auch Readly, als... Ich bin Readly-Leser.
Ich auch, ja. Ich lese euch auf dem iPad.
Das sind die ganz harten, die Readly-Leser, die ganz viel mitnehmen für ganz wenig Geld.
Nee, aber ich muss zu meiner Verteidigung dazu sagen, ich bin schon sehr lange bei Readly, und das hat sich einfach so bei mir eingebürgert. Ich habe das nie gemacht als Kostenvermeidung, sondern es war für mich einfach eine sehr einfache, conveniente Variante, einfach dieses, ich lese Zeitungen zu erschlagen. Also da ging es gar nicht um das Thema Kosten, sondern ich wusste einfach, okay, ich bin jetzt Readly-Kunde, und gerade auch zum Beispiel für meine Frau, diese typischen Frauenzeitungen und so, das hat sich einfach so entwickelt, und das war eigentlich nie das Thema, ich spare da jetzt nochmal 10 Cent oder so. Ne?
Ja, wer weiß, vielleicht kriege ich im Rahmen der Zusammenarbeit ja auch die Podcaster von der Privatpiloten-Lizenz dazu, dann bei uns ein Abo abzuschließen oder so.
Ja, nein, also ich denke, genau, da können wir definitiv drüber sprechen, weil ich sag mal, ich finde eigentlich Print in dem Fall auch wirklich nicht schlecht. Da reden wir dann mal in Friedrichshafen.
Wobei ich sagen muss, dass das Thema Print, das wird, also ich glaube, wir müssen ein bisschen trennen zwischen Print als journalistisches Leseprodukt und Print als Distributionskanal. Also weil wir merken jetzt gerade, dass das Thema gerade klassisches digitales Abo, also dass man dann quasi unser Heft, wie das ganz normal im Print aussieht, auf dem iPad liest oder so, das funktioniert ja mittlerweile ganz gut. Man hat dann natürlich nicht mehr ganz die Größe, es sei denn, man hat jetzt ein wirklich großes Tablet, aber man hat immer noch das klassische Leseerlebnis, denn wir haben einfach das Problem, dass natürlich gerade das gedruckte Heft wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft wieder Preissteigerungen erfahren, die einfach aus den Umständen geschuldet sind. Weil Papier ist ein Thema. Papierproduktion verbraucht verdammt viel Energie. Also man hat das ja jüngst gerade, ging das ja durch die Medien, von wegen irgendwie eine Impfpflicht oder sowas ist nicht möglich, weil die Formulare fehlen. Das hat doch irgendeine Behörde, Kassenärztliche Vereinigung oder sowas, hat das da rausgehauen, diesen Satz, wo man sich an den Kopf fassen muss. Also am klassischen Kopierpapier mangelt es eher nicht, aber eben an hochwertigen Papieren für den Zeitungs- und Magazindruck, das ist echt ein Problem. Das ist das eine. Und dann natürlich Distributionskosten. Auch die, da müssen wir davon ausgehen, wenn die Spritkosten steigen, der Brief wird immer teurer, der Versand wird immer teurer. Und das sind natürlich Sachen, die lassen sich letztendlich mit einem digitalen Abo, wo du die gleichen Inhalte in der gleichen Qualität bekommst, nur auf einem anderen Distributionsweg. Du hast sie dann halt eben auf deinem iPad. Das lässt sich damit natürlich ein Stück weit umgehen. Und da liegt, glaube ich, auch noch ein sehr spannender Transformationsprozess vor uns, wo wir halt einfach schauen müssen, wie wir den gehen können. Und dann muss man natürlich auch klar dazu sagen, hey, so ein E-Paper ist auch ökologischer, ne? Weil das Tablet habe ich eh und wenn ich dann nicht für, also so ein Karton Aero-Kuriere, wo glaube ich, keine Ahnung, 30 oder 40 Stück drin sind, der ist richtig schwer. Also das ist einfach Papier, was da verdruckt ja, wird. Und
es ist natürlich auch, ich kann das auch nochmal vielleicht sagen, jetzt für mich als, ich sag mal, in so einem Stück weit Professional Reader oder User, auch jetzt nicht zuletzt durch hier die Mitarbeit in der Privatpiloten-Lounge, ist natürlich auch der Riesenvorteil, du kannst sehr gut recherchieren. Ne? Du kannst eine Volltextsuche machen, du kannst ja, Bookmarken, du kannst dir einen Screenshot ziehen von irgendwas für eine Vorbereitung auf ein Thema oder so. Das sind natürlich ganz klare, super, mega Vorteile, die ja, Print einfach nicht hat. Ne? Und deswegen, richtig, ich glaube, da befinden wir uns auch immer noch auf einer Reise hin zu den digitalen Vermarktungsmodellen, wo sicherlich auch am Ende auch mehr monetär in eure Richtung mehr laufen muss. Aber ich sag mal, die Mehrwerte sind halt auch da. Ne? Also das muss man
auch also schon ganz das, klar das sagen. Denke ich auch. Und es gibt da auch noch weiterführende Ideen letztendlich. Also ich habe da auch schon länger mit meinen Kollegen im Verlag drüber gesprochen, ob es nicht interessant wäre, das Ganze perspektivisch als eine Art Feed-Modell oder so aufzuziehen, dass ich halt beispielsweise eben, ich habe mein Abo und habe aber dazu von mir aus eine App oder sowas, wo ich dann immer, wenn ein Artikel fertig produziert ist, pling, den direkt auf mein Endgerät kriege oder sowas. Das sind so Ideen, die da im Flow sind, wo wir einfach mal schauen, wie sich das in der Zukunft halt entwickelt. Also da bin ich sehr gespannt.
Wir hatten den Punkt für etwas später geplant, aber wo wir da gerade sind, würde ich vorschlagen, wir sprechen einfach mal gerade kurz drüber, weil das passt gerade. Also Stichwort neue Themen, neue Vermarktungsformate, Social Media, Podcasts etc. Kannst du da vielleicht mal kurz was zu sagen? Weil es passt gerade an der Stelle.
Und ja, nee,
bevor
klar,
wir nachher wieder springen, glaube ich, ist einfacher. Wir räumen den Punkt hier gerade mit ab.
Nee, ist richtig, das machen wir natürlich. Oder kein Problem. Also wir sind, wie gesagt, auf dem klassischen Distributionsweg als gedrucktes Heft. Das ist natürlich auch immer noch unser absolutes Kerngeschäft. Da sind wir im Abo relativ stark. Also das ist nach wie vor relativ gut. Also wir sind wirklich ein Abonnentenmagazin. Wir haben natürlich auch einen gewissen Absatz im Einzelverkauf. Nur das Problem beim Einzelverkauf ist immer, du musst halt eine gewisse Menge drucken, damit du auch Präsenz in der Fläche zeigen kannst. Und einen Großteil davon schmeißt du als Remittenten quasi dann einfach weg. Abo ist besser, weil du druckst halt die Ausgaben, die auch bestellt sind. Ne? Also das ist tatsächlich eine gute Sache. Also wie gesagt, Print ist das klassische Geschäft, das auch nach wie vor extrem wichtig ist. Dann haben wir natürlich unsere Website, wo wir vor allem natürlich das Newsgeschäft machen, denn wir sind nun mal ein Monatsmagazin und ich sage immer, das, was wir an News im Heft bringen, ist am Erscheinungstag eigentlich schon old, weil es hat eben diese Produktionsfrist und zwischen Redaktionsschluss und der Auslieferung beim Abonnenten, die kriegen das immer schon am Samstag und am Mittwoch danach liegt das Heft dann am Kiosk. Da sind diese News halt mal mindestens 2 Wochen alt und deswegen fahren wir das Newsgeschäft sehr stark online und ich sag mal, die wichtigsten News, die wir auf der Website haben, die landen dann auch in den News im Heft, so ist das meistens. Also weil dann macht man sich die Arbeit nicht doppelt, sondern investiert einmal Hirnschmalz in die Meldung, die auf der Website erscheint und dann ziehen wir den Text aus der Website, lassen ihnen die News im Heft einfließen und das funktioniert ziemlich gut. Und dann natürlich auch Zweitverwertung aus dem Heft, also Sachen, die jetzt quasi wie Unfallanalysen oder so, Sachen, die halt immer wieder einfach relevant sind und von den Leuten auch später nochmal gelesen werden können, die kommen dann mitunter einfach auch als Zweitverwertung auf die Website. Dann sind wir bei Facebook aktiv, weil einfach dann natürlich die Community-Arbeit stattfindet. Im Gegensatz zu anderen Heften, wie ich glaube bei Promobil und Caravaning, die haben ein sehr gut funktionierendes Forum. Das ist halt, als der Aero-Kurier den Schritt ins Digitale gegangen ist, ist das nie gemacht worden. Also da ist hat man nie eine Community aufgebaut irgendwie. Und das hat sich im Nachhinein natürlich über die sozialen Medien ist das einfacher geworden. Also wir haben auf Facebook, glaube ich, irgendwie knapp 14.000 Follower. Und dann haben wir noch einen kleinen Instagram-Account, der im Prinzip auch da ist, um auf dieser Schiene, wo ja noch deutlich jüngere Leute mitunter unterwegs sind, eben als auf Facebook, einfach dort ein bisschen mit Präsenz zu zeigen. Also das sind die Punkte. Und das Thema Podcast, was du auch noch angesprochen hast, wir haben uns als Aero-Kurier bisher davor gescheut, einen Podcast zu machen, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir mit den Sachen im Print schon sowas von ausgelastet sind, dass du was Zusätzliches nur dann machen kannst, wenn du irgendwo Qualität reduzierst. Und das kann aus unserer Sicht nicht die Herangehensweise sein. Die Kollegen von der Flugrevue, die haben die Zeit lang einen Podcast gemacht, der ist mittlerweile auch so ein bisschen eingeschlafen. Aber wir sind guten Mutes, dass wir vielleicht perspektivisch irgendwo einen Partner finden, mit dem sich sowas realisieren lässt.
Ja, schauen wir mal, ne?
Ja, ist ja noch nicht aller Tage Abend, ne?
Man muss ja immer noch Potenzial haben.
Richtig, genau. Du sag mal, Lars, darfst du das sagen? Wie groß sind eure Abonnenten? Also wenn du jetzt auf Facebook von 14.000 Followern sprichst, wie hoch ist jetzt?
Also das kann tatsächlich die Verkäufe, die kann sich jeder bei der IVW, also die, ich glaube, Informationsgesellschaft zur Verbreitung von Werbeträgern, ist das ausgeschrieben, wo es im Prinzip darum geht, wie groß ist der Absatz, welche Zielgruppen erreichen Printprodukte. Daran kann man dann im Prinzip ein Stück weit die Anzeigenpreise festmachen. Und das sind beim Aero-Kurier, ich glaube, irgendwas um die 12.000 verkaufte Exemplare, also sowas in der Drehe.
Okay.
Sind das im Monat? Also wie gesagt, das sind Zahlen, die kann man sich bei der IVW einfach runterziehen. Das ist kein Geheimnis. Und das, was ich tatsächlich ganz spannend finde, wir wissen, wie gesagt, zum einen die Printleser, die wir haben, da kennen wir im Prinzip die Alters- und Sozialstruktur ganz gut durch unsere Marktforschung. Und wie gesagt, wir wissen, männlich 50 plus und klassischerweise PPL-Flieger, das ist so PPL und Segelflug, das sind so die stärksten. UL ist auch noch relativ stark mittlerweile. Und interessant ist, man kann ja auch bei Facebook-Seiten sich die Nutzerstatistiken anschauen. Und da haben wir natürlich einen Großteil unserer dort 14.000 Follower sind zwischen, ich glaube, irgendwie zwischen 25 und 35. Und da sind auch deutlich mehr Frauen, also da haben wir bis zu 10% Frauen, die uns da folgen. Und das zeigt ja, dass diese Themen auch durchaus für jüngere Leute interessant sind, weil wir bieten ja auf unserer Facebook-Seite immer so einen Ausschnitt dessen, was thematisch im Aero-Kurier läuft. Also es ist offensichtlich nicht oder offenbar nicht so, dass wir die falschen Themen machen, sondern die Präsentation mit dem Heft, die stimmt vielleicht einfach da für manche Leute nicht. Und klar muss man auch sagen, dass viele der Follower das halt einfach nur en passant einfach mitnehmen, was auf Facebook halt so läuft, sich da ein bisschen mitberieseln lassen. Aber ich glaube, auch da ist einfach noch ein bisschen Potenzial, um diese Zielgruppe da eben anzugreifen.
Okay. Ich möchte nochmal auf die beruflichen Voraussetzungen eingehen, wenn ich beim Aero-Kurier arbeiten möchte. Du hast Journalismus studiert. Mhm. Und welche Berufsausbildung bringe ich denn jetzt vorteilhafterweise mit?
Also ich sag mal so, eine gute journalistische Ausbildung, das ist auf jeden Fall rein fürs Handwerk, wo ich bei Bewerbungen tatsächlich drauf achte. Muss ich sagen, die letzte Bewerbung, die wir mal bekommen haben, boah, die waren eigentlich bloß für Aushilfen. Also ja, nein, weil dieses Team ist mehr oder weniger organisch gewachsen. Also man hat mich damals 2015 eingestellt, wo nicht so richtig klar war, ob der Aero-Kurier wirklich eine Zukunft hat oder nicht. Und ich konnte nur gewinnen an der Stelle. Ich hatte von der Tageszeitung, wo ich viel gelernt habe, das muss ich dazu sagen, und auch schon damals in der Tageszeitung immer mal Artikel mit Luftfahrtbezug veröffentlicht habe, habe ich ganz viel gelernt, auch weil mein damaliger Chef einfach mich ein Stück weit in diese Stellvertreterrolle dort halt reinwachsen lassen. Und das ist ohne diese Erfahrung könnte ich heute definitiv diesen Job so nicht machen. Und dann gab es personell noch ein, zwei Rochaden, und dann ist der Patrick Holland Moritz wieder dazugekommen. Der war mal Festangestellter beim Aero-Kurier, dann hat er als Freier erst woanders gearbeitet, dann hat er wieder als Freier für den Aero-Kurier gearbeitet, und dann haben wir ihn wieder ins Team geholt. Und auch der Samuel Pichelmeier, das ist genauso was gewesen. Der war tatsächlich mal Fliegermagazin-Redakteur. Das ist aber schon wirklich lange her. Dann hat er an der Universität gearbeitet und ist dann letztendlich, also über direkte Anfragen, also das war nicht so, dass wir Stellen ausgeschrieben hatten und einen Bewerbungsprozess starten mussten, sondern ich wusste Leute, die ich haben wollte, und habe dann so lange mit meiner Verlagsleitung rumdiskutiert, bis ich die Leute halt gekriegt habe. Das heißt, also wenn du jetzt eine Bewerbung schreiben wollen würdest, wäre es definitiv gut, journalistische Erfahrung. Also Zeit bei einer Tageszeitung ist aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen. Einfach weil du dort lernst, auch unter Stress zu arbeiten. Und du lernst vor allem Situationen, also nicht du gehst zwar mit einer Idee von der Situation, die dich erwartet, in den Termin rein, aber das ist gerade im Lokaljournalismus oft so, dass sich das schlagartig völlig ändert und dass du vor Ort umimprovisieren musst, um am Ende eine Geschichte mit nach Hause zu bringen. Und das lernt man tatsächlich eigentlich so in der Form wirklich nur bei einer Tageszeitung. Und also jemand, der Tageszeitung gemacht hat, der kann journalistisch eigentlich alles. Zumindest im Print. Natürlich bei Radio und Fernsehen, da musst du auch einfach ein bisschen mehr technischen Background an der Stelle mit haben. Aber ein ehemaliger Lokalredakteur, weil der kann im Normalfall auch fotografieren, denn es gibt kaum noch Lokalzeitungen, die eigene Fotografen haben. Also das sind Allrounder. Die können online, die können Print, die können Foto. Das ist gut. Meistens geht das dann natürlich mit einem Volontariat einher. Also die meisten Journalisten, die haben irgendein Fachstudium gemacht, und das ist wirklich sehr vielfältig. Es gibt Leute, die Psychologie studiert und machen dann ein Volontariat bei einer Tageszeitung. Oder wir hatten in meinem Studium hatten wir einen dabei, der hat parallel zur Journalistik hat der Chemie und Mineralogie studiert. Also auch das gab's. Also das war bei mir im Studium so, dass die Universität Leipzig halt damals gesagt hat, man braucht nicht nur eine Vermittlungskompetenz, man braucht auch eine Fachkompetenz. Und das finde ich heute nach wie vor sehr gut, auch wenn es den Studiengang so in der Form nicht mehr gibt. Und vor allem war unser Studium mindestens zur Hälfte praktisch. Also wir haben ganz viel mit Praktikern aus dem Journalismus da Seminare gemacht zum Thema Reportagen, zum Thema Fotojournalismus, zum Thema bis hin Journalismus in Kriegs- und Krisengebieten hatten wir ein Seminar dazu. Also das war extrem praxisnah. Und auf der zweiten Schiene haben wir halt die komplette wissenschaftliche Begleitung. Also ich in der Ausbildung in empirischer Kommunikations- und Medienforschung, in Medienwissenschaft und so weiter. Also das ist sehr umfangreich gewesen, aber ganz grundsätzlich Erfahrung, intensive Erfahrung bei einer Tageszeitung, das halte ich für essentiell für den Job. Und natürlich Fliegerei. Also du musst aktiver Flieger sein, um in diesem Themenumfeld überhaupt bestehen zu können, um Fachbegriffe zu kennen, um Zusammenhänge zu kennen. Also ja, das funktioniert ja nicht, ohne dass du selber Teil des Ganzen bist.
Ja. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Bringe ich idealerweise noch eine Pilotenlizenz mit oder bin ich einfach nur flugbekloppt? Das hast du mir jetzt gerade beantwortet.
Ja, also der flugbekloppt würde wahrscheinlich reichen für die Flugrevue. Da musst du einfach, in Anführungsstrichen, nur, das darf jetzt um Himmels Willen nicht abwertend verstanden werden, da musst du nur ein guter Journalist sein mit Luftfahrtaffinität. Aber die Flugrevue befasst sich ja auch, wie gesagt, mit Militärluftfahrt, kommerzieller Luftfahrt. Die ist im Prinzip für Interessenten an der Luftfahrtszene allgemein. Unsere Zielgruppe sind ja Piloten. Und die kannst du nur ansprechen in der Form, wenn du selber auch Pilot bist. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht anders. Und deswegen musst du da einfach voll in der Szene stecken.
Ich glaube, diese Flugrevue-Geschichte, glaube ich, geht so ein bisschen mehr so Richtung Spotter und so.
Ne? So genau, dieses, auch das, ja.
Ne, so dieses überhaupt, ich finde halt Luftfahrt cool und Ja.
Und da,
ja,
das ist natürlich, aber, muss man ganz klar sagen, eine größere Zielgruppe. Deswegen hat die Flugrevue auch mehr Abonnenten als wir, weil dieser Bereich krass, Spotter ganz viel oder überhaupt einfach nur Luftfahrtfans, die mitunter halt, keine Ahnung, bestimmte Flüge buchen, weil sie auf dem Flugzeugtyp unbedingt mal mitfliegen wollen oder sowas. Ja, ne? Also das ist eine ganz, ganz breite Community und ich glaube, auch da schlummert eine ganze Menge Potenzial noch einfach für die aktive Fliegerei. Also einfach den Leuten halt aufzeigen, dass der Weg ins Cockpit nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Ich meine, gut, wenn man jetzt nicht gerade wie Fritz am Ende A340 fliegen will, das ist natürlich einfach eine Stange Arbeit, bis man an dieser Stelle ist. Aber überhaupt in den Cockpit von einem Segelflugzeug, von einer Cessna oder von einem TMG zu kommen, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ne? Also das ist machbar.
Ja, du hast es zu Anfang angesprochen. Du hast eine Segelfluglizenz, du bist auch Segelfluglehrer, das heißt, der TMG steht bei dir aus. Mhm. Jetzt möchte ich es aber trotzdem mal wissen, wenn der Lars Reinhold jetzt irgendwann mal eine TMG-Lizenz oder auch im schlimmsten Fall sein PPLA haben sollte, fliegt der Lars Reinhold dann auch mal zum Termin?
Tatsächlich hatte ich das schon, ich habe es schon einmal gemacht. Da bin ich mit einem Fluglehrer von uns mit der Grob 109 von der Hahnweide aus zum Flugplatz Hayingen geflogen, weil dort die deutschen Meisterschaften im Segelkunstflug stattgefunden haben und ich da eine Reportage drüber schreiben wollte. Und gerade im Sommer funktioniert das natürlich relativ gut, wenn die Wetterverhältnisse planbar sind und du bist de facto einfach mit dem Auto nach Hayingen, boah, locker 1,5-2 Stunden unterwegs, je nach Verkehrslage. Und ich habe das große Glück, ich wohne im Stuttgarter Süden, also ich brauche von mir auf der Hahnweide zu meinem Flugplatz, meinem Heimatflugplatz, mit dem Auto, wenn es gut läuft, 16 Minuten. Und dann brauchst du noch mal eine halbe Stunde, um die Grob aus dem Anhänger zu ziehen, die Flügel rumzuklappen und sie flugklar zu machen. Und dann bist du innerhalb von, ich sag mal, 20, 25 Minuten Flugzeit, bist du halt in Hayingen. Ne? Also das ist tatsächlich auch eine Zeitersparnis am Ende. Und was kriegt man normalerweise als Arbeitnehmer an Kilometersatz? Ich glaube irgendwie 30 Cent, 35 Cent mittlerweile. Und ob ich dann jetzt einen Autokilometer abrechne oder mir den Kilometersatz am Ende dann letztendlich in eine Flugstunde stecke, das wird dann perspektivisch wahrscheinlich schon in die Richtung laufen. Und zumal ja nun oft ich eben auch Termine direkt auf Flugplätzen habe, wo einfach es sinnvoll ist, dann direkt vor Ort landen zu können. Ja, ich hoffe doch, dass das perspektivisch so wird. Ob das Cessna wird, das glaube ich vielleicht sogar eher nicht, weil es ist schlicht und ergreifend zu teuer. Also da haben wir sofort wieder den Rückschluss zur Ukraine. Ne? Also Spritpreise steigen und manche Vercharterer geben mittlerweile die 172er Cessna nicht mehr unter 230, 240 Euro die Stunde raus. Und das ist dann doch ein Unterschied, wenn du da nur allein drin sitzt. Da kannst du auch mit der Grob 109 fliegen, die ist nicht wesentlich langsamer, kostet aber im Verein halt nur 70 Euro die Stunde. Ne? Das ist dann schon irgendwo ein Unterschied.
Verständlich. Ja klar, das ist immer Kosten-Nutzen. Lars, wir haben jetzt viel über den Aero-Kurier gesprochen, über die Sonderhefte. Jetzt weiß ich, ihr habt ein Sonderheft rausgebracht zum Film Top Gun. Was ist da dran? Erzähl mal bitte.
Ja, also diese Gerüchte um einen zweiten Teil von Top Gun, die gab es ja schon länger und immer mal wieder ist das aufgeflackert und machen wir uns nichts vor, Top Gun ist einfach einer der Fliegerfilme schlechthin. Steht irgendwo in einer Reihe, wahrscheinlich mit Memphis Belle, würde ich sagen, ist noch so ein Film, den man gesehen hat, die Luftschlacht um England, für die eher so militärisch angehaucht sind und der Stoff, aus dem die Helden sind. Das sind eigentlich, glaube ich, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das sind so die Filme, die irgendwie jeder im Laufe seines Fliegerlebens wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Top Gun habe ich nicht nur einmal gesehen. Also das, wenn du dann so weit bist, dass du jeden zweiten Dialog, oder eigentlich jeden Dialog mitsprechen kannst, dann solltest du dir vielleicht doch mal Gedanken um dein Mediennutzungsverhalten machen. Nein, jedenfalls
alleine der Soundtrack, ja. Also
Wahnsinn, Danger Zone, ich kriege Gänsehaut, wenn ich nur dieses Knistern von dem Synthesizer am Anfang von dem Intro höre, da kriege ich sofort Gänsehaut. Das triggert mich so ungemein. Und es war also dann so,
glaube,
als.
Ich glaube, wenn ich ganz kurz mal was sagen. Ich glaube mal, das ist einfach wirklich, ich fühle das mit dir. Es ist ja so wirklich dieses Top Gun Intro-Theme. Das ist, glaube ich. Du kannst jeden Flugplatz in Deutschland einfach filmen und legst dann dieses 7 drunter. Und ich glaube, jeder, der an dem Platz fliegt, der kriegt Gänsehaut.
Es funktioniert immer. Und das Witzige ist ja, dass dieser Soundtrack auch von einem gebürtigen Deutschen stammt. Ne? Also Harald Faltermeier, dieses Theme geschrieben hat, ist ja gebürtiger Deutscher. Und witzigerweise am zweiten Film, wo wir gleich dazukommen, ist jetzt Hans Zimmer mit beteiligt, also wieder ein deutscher Komponist. Da dürfen wir uns, glaube ich, auch auf eine gute Neuauflage des Soundtracks freuen. Nein, jedenfalls, als sich diese Gerüchte verdichtet haben und es dann tatsächlich hieß, die Dreharbeiten haben angefangen, es wird einen zweiten Film geben, da hat es bei mir sofort Klick gemacht und habe ich gesagt, hey, da müssen wir irgendwas dazu machen. Dieses ganze Thema Top Gun, das ist einfach so eine faszinierende Welt, also weil es ist ja im Prinzip diese gesamte militärische Fliegerei. Auf der einen Seite natürlich Action, tolle Flugzeuge und so weiter, aber auf der anderen Seite, was wir jetzt gerade eben schmerzlich in der Situation mit Ukraine und Co. erfahren, auch mit einem sehr realen Hintergrund. Und wir haben uns dann eben überlegt, was sind die Kernelemente, um die es darin geht. Natürlich geht es zum einen um die Flugzeuge. Also wir haben dort Porträts über die spannenden Flugzeuge aus beiden Filmen gemacht. Großes Porträt über die F-14, die ja, glaube ich, viele von uns, insbesondere eben durch die Darstellung in Top Gun, einfach unglaublich fasziniert. Das ist einfach ein wahnsinnig tolles Flugzeug, Schwenkflügel. Also ist einfach ein mega spannendes Gerät. Die F-18 natürlich als quasi das neue Flugzeug, was bei der Navy die F-14 ersetzt hat, aber auch viele andere Flugzeuge, die in den Filmen vorkommen, zum Beispiel die Northrop F-5, die ja als die fiktive MiG-28 in diesem Film dort quasi als Aggressor eine Rolle gespielt hat. Und wir widmen uns also diesen ganzen Flugzeugthemen oder diesen ganzen Flugzeugen, die in den Filmen gezeigt werden. Und wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben uns auch die realen und tatsächlichen Gegner der F-14 dann mal angeschaut. Also gegen welche Flugzeuge hätten die F-14-Piloten im Konfliktfall tatsächlich antreten müssen. Also das sind auch so Dinge, die wir damit beleuchten. Wir haben ein sehr umfangreiches Porträt drin über den Flugzeugträger USS Enterprise, um einfach mal so zu erklären, wie funktioniert so eine Kleinstadt auf See, ne, mit irgendwie, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Besatzungsmitgliedern, wie läuft der Flugbetrieb dort ab und einfach mal so ein bisschen, um da mal reinzuschauen, diese Hintergründe. Und dann haben wir natürlich auch allen möglichen Fanstuff, einfach Schauspielerporträts. Wir haben Kritiken gesammelt, wie dieser Film damals in der Kritik ankam. Und wir haben wirklich ganz im Stile des Aero-Kuriers den Unfall, bei dem Maverick und Goose verunglücken und Goose am Ende da tödlich verletzt wird, den haben wir im Stile einer Aero-Kurier-Unfallanalyse komplett aufgearbeitet und haben mal die Frage gestellt, wie realistisch ist das dort Gezeigte? Und das ist hochgradig spannend.
Okay. Ja, okay. Cool.
Da sind wir drauf sehr gespannt. Cool. Da wollen wir jetzt auch nicht spoilern. Aber wenn ihr euch die Mühe gemacht habt, das zu zerlegen, dann muss ja was dran sein. Mehr sagen wir jetzt dazu nicht.
Ja, sagen wir mal so, es war hochgradig spannend, diesen Fall auseinanderzunehmen. Und da wird der ein oder andere Leser, glaube ich, sehr überrascht sein.
Das glaube ich auch. Jetzt ist es so, heute ist der 28. März 2022, während wir diese Folge aufnehmen. 21.46 Uhr.
und noch wach, Wahnsinn.
Ja, und noch wach, genau. In 4 Wochen war die Aero schon, wenn ich das richtig sehe. Was magst du uns darüber sagen? Aero-Kurier und Aero. Worauf dürfen wir uns freuen?
Ja, wir dürfen uns also hoffentlich auf eine Messe ohne völlig durch die Decke geschossene Inzidenzen freuen, weil Corona schwebt ja immer noch ein Stück weit darüber. Und gesetzt dem Fall, das funktioniert aber alles und wir können dort die Messe unter Einhaltung der sinnvollen Schutzmaßnahmen, also wir persönlich haben uns auch dafür entschieden, dort mit Maske aufzutreten, weil einige von uns hatten schon Corona und das streckt dich im Zweifelsfall selbst geimpft halt nieder und wer flach liegt, kann nicht fliegen und das ist für uns einfach keine Option. Deswegen werden wir da alles tun, sowohl uns als auch eben unsere Besucher am Messestand da entsprechend zu schützen. Aber in jedem Fall wird der Aero-Kurier in diesem Jahr mit einem ganz neuen Standkonzept auf der Aero zu sehen sein. Und zwar in dem Sinne, dass wir im Foyer West im Rahmen der Maintenance Area auftreten, die wir zusammen mit der Aero aus der Taufe gehoben haben. wo im Prinzip das Thema Maintenance, Repair, Overhaul, wo das im Fokus stehen soll. Und der Aero-Kurier ist wie immer mit einer schicken kleinen Lounge dort vertreten, wo unsere Gäste da einen Kaffee bekommen, sich entspannt hinsetzen können, ein bisschen in den Magazinen blättern können. Das ist das eine. Und zum Zweiten haben wir dort eine Bühne, die immer vormittags als Teil des Aero-Konferenzprogramms bespielt wird und am Nachmittag sich zu einer Showwerkstatt wandelt, wo Maintenance-Betriebe live Einblicke in ihre Arbeit geben. Also das wird eine Mischung aus so Live-Demonstrationen und Workshops, wo im Prinzip ein Mitarbeiter dieser Firma erklärt, was er da tut. Da haben wir sehr vielfältige Themen. Das geht los von Bespannung mit Oratex, das macht die Firma Lanitz Aviation. Wir haben die Quax Technik da, die uns Einblicke in die Oldtimer-Wartung geben. Und dann haben wir das Ganze noch gespickt mit Fachvorträgen zu beispielsweise Themen wie EASA Standard Repair und Standard Changes, wie beispielsweise Werkzeuge für die Luftfahrt, Thema Drehmomentschlüssel. Drehmoment ist ja immer so eine ganz spezielle Sache im Bereich Luftfahrt. Also das wird auf dieser Bühne dort passieren und da freue ich mich sehr, dass wir da, wie gesagt, ein paar Unternehmen dazu begeistern konnten, sich dort auf der Bühne zu zeigen. Die Unternehmen werden dann zum Teil auch in unmittelbarer Nähe mit kleinen Ständen vertreten sein, sodass da Leute, die sich dafür interessieren, dort mit dabei sein können. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig, jetzt hier bekannt geben zu können, dass wir bei dieser Aero mit der Privatpiloten-Lounge zusammenarbeiten, die dort uns zum einen bei der technischen Realisierung dieses Bühnenkonzepts mit unterstützt und die aber sehr sicher auch die Messe für dafür nutzen wird, um das Ohr ganz, ganz nah an der General Aviation Szene zu haben und dort spannende Geschichten aufzugabeln und vielleicht sogar eine Live-Sendung von der Aero macht. Das ist aber natürlich in eurem Ermessen, weil ich nicht weiß, wie wir das da gegebenenfalls hinkriegen. Aber in jedem Fall ist die Privatpiloten-Lounge auch in dieser Maintenance-Area dort mitzufinden und wir freuen uns einfach wahnsinnig drauf, da mit euch zusammenzuarbeiten.
Ja, boom. Damit ist genau. Die Bombe geplatzt. Wir kooperieren mit dem Aero-Kurier auf der Messe, genau. Das haben wir uns jetzt für den Schluss aufgehoben. Deswegen musste ich jetzt auch schon während des Interviews so das ein oder andere Mal ganz heftig grinsen und habe hier das Mikro stumm geschaltet.
Ich weiß ja nicht, ob ich das hier sagen darf, aber Fritz schaltet das Mikro nicht nur stumm, um zu grinsen, der nascht auch heimlich Kinderschokolade. Also immer, wenn ihr in dem Podcast hier Pausen hört oder so, dann ist das nicht so, dass Fritz nichts einfällt. Nee, der nascht halt ganz heimlich nebenbei.
Kinderschokoladen-Freak-Nerd irgendwie, wie sagt man dazu, Junkie?
Ja, bei mir ist eher Rittersport, aber ich kann das verstehen.
Ja, das hat sie sich auch aus einer E-Mail heraus ergeben, wie so immer. Also im Rahmen dieses Interviews habe ich dir geschrieben, Lars. Und ja, eine E-Mail hat die andere gegeben und dann haben wir miteinander telefoniert. Und dann wurde da draußen ein 2,5-stündiges Gespräch und dann kam die Aero zum Tragen. Und dann hat man gesagt, ach, dann könnte man ja eigentlich hier und dann, wenn du da Monitore, dann können wir da ja dann filmen und dann können wir das ja live übertragen und dann können wir ja bei YouTube auch mal rein streamen. Das können wir ja machen, ja. Und jetzt sind wir ab 26. auf der Messe zu finden beim Aero-Kurier am Stand und werden da aufbauen. Und wie es der Lars schon gesagt hat, wir werden da fleißig filmen. Nicht wahr, Christian?
Genau, wir werden das begleiten. Wir werden uns da, wir haben auch einen kleinen Stand. Vielen Dank auch an den Aero-Kurier dafür. Also wir haben so einen kleinen, ja, wie nennt man das, so einen Mini-Booth, ne? Wo wir halt, so einen Spot, wo wir halt stehen und wo man uns treffen kann, wo vielleicht wird auch ein Logo sein von uns und ja, was so der zentrale Anlaufpunkt ist. Also wenn ihr da seid, werdet ihr uns dann eben dort treffen. Also sprich, da wo der Aero-Kurier ist, sind auch wir. Da werdet ihr uns sehen. Und ja, wie der Lars da schon gesagt hat, wir versuchen das so ein bisschen zu unterstützen, technisch, contentmäßig. Wir werden versuchen, die Leute, die wir da treffen, am Stand in dieser ganzen Bubble irgendwo zu verhaften, in Anführungsstrichen, für den ein oder anderen Beitrag, den wir direkt als O-Töne einfangen. Daraus werden sehr wahrscheinlich 1 bis 2 Aero-Sonderfolgen am Ende folgen, die wir dann entsprechend zusammenschneiden aus den besten Sachen und sicherlich auch den ein oder anderen dann gewinnen für eine längere Hauptfolge, was dann nachgelagert stattfinden wird. Das ist so grob der Plan. Also wir werden im Grunde die ganze Zeit als Team auch vor Ort sein. Wir werden vor Ort am Stand bei dem Aero-Kurier sein. Ja, und freuen uns, möglichst viele von euch begrüßen zu können, dass ihr einfach mal Hallo sagt, dass ihr uns hört und dass wir mal Hände schütteln können, dass ihr uns mal ein Feedback gebt und ja, einfach mal so ein bisschen Community erleben und leben und erleben. Und ja, das ist eigentlich so der Plan.
Genau. Da wollen wir hinkommen und da freuen wir uns drauf, wie Christian schon sagte, dass man sich jetzt auch mal real life sieht, dass man den Lars jetzt auch mal dann real life sieht. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Wir freuen uns, wenn wir uns auf der Aero sehen, weil da gibt es viele interessante Themen, über die wir uns austauschen können. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Christian, möchtest du vielleicht noch mal etwas zu unserer Hörerreise sagen?
Genau, Hörerreise ab dem 26. Mai. Bis zum 29. Habe ich das richtig im
Kopf?
Ja, das
ist richtig,
ja, korrekt, glaube ich. Genau, und das Beste ist, ihr schaut bei uns auf die Website beziehungsweise kommt in die Telegram-Gruppen. Da haben wir eine WhatsApp-Gruppe haben
ja,
wir
inzwischen eine WhatsApp, auch. Genau, eine WhatsApp-Gruppe haben wir auch, ja.
Genau. WhatsApp-Gruppe gibt es dazu auch, wo es alle Infos gibt. Es gibt verschiedene Stationen, unter anderem sind wir auch in Bielefeld, wo es ein bisschen ein Rahmenprogramm gibt. Ja,
und wir sind noch in Waldürn.
Informiert ja, euch.
In Waldürn, das machst du nicht jetzt. Weil genau. Da ist nämlich der Lars auch wiederum. Ne?
Ja. Ja, Waldürn, genau. Da ist nämlich so ein Kunstflug-Hotspot, gerade für die Segelkunstflieger, die dort regelmäßig beim legendären Schorsch Dörder ein hartes Trainingsprogramm durchlaufen dürfen und dann nach teuer erkauften, mit einem teuren F-Schlepp erkauften 4 Minuten Kunstflugzeit sich die bösartige Kritik auf dem Tonband anhören dürfen. Also das ist nichts für schwache Nerven dort, aber es lohnt sich immer ungemein dabei zu sein.
Da werden wir mal zwischenlanden.
Ja, genau.
Am 26.
Ja.
Und dann macht der Fritz bestimmt eine Live-Podcast-Folge aus dem Segelkunstflug.
Sowieso.
Ich bin gespannt, wie sich das dann anhört.
Also generell geht es halt darum. Generell geht es darum, das wisst ihr ja auch schon, ihr habt es schon ein paar Mal gehört, dass wenn ihr euch das grundsätzlich interessiert, dann schaut einfach mal auf unsere Kanäle, auf unsere verschiedensten Plattformen, wo wir dazu Infos streuen. In den Shownotes ist das alles verlinkt und dann würden wir euch freuen, wenn ihr euch irgendwo mit einklingt. Also es muss ja nicht die ganze Zeit sein, vielleicht, das ist ja auch manchmal immer alles schwierig in der heutigen Zeit, alles schnelllebig, aber vielleicht schafft ihr ja die ein oder andere Etappe, wo ihr sagt, das ist bei mir nicht so weit weg und den Tag fliege ich mit oder wie auch immer, würden wir uns riesig drüber freuen und ja, wir planen das halt jetzt und versuchen einen netten Rahmen an jedem Tag irgendwo zu bieten und versuchen da auch jetzt so ein bisschen die Kontakte, die wir haben, zu animieren, irgendwo ein bisschen Content beizusteuern. Also wir sind da im Kontakt mit den verschiedensten Leuten, dass es da irgendwo abends ein kleines Seminar gibt zu irgendeinem Thema, vielleicht Wetter, vielleicht Flugsicherung, mal sehen. Also wir sind da gerade sehr aktiv und versuchen das gerade, den Rahmen vernünftig zu planen.
Ja. Genau. Mehr verrate mir jetzt nicht dazu, sonst laufen uns die Leute fort, weil sie sagen, oh ja gut, dann kann ich es auch im Podcast hören. Ne? Mach doch mal mit, es macht Spaß. Lieber Lars, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses kurzweilige Interview.
Ich bedanke mich bei euch, hat viel Spaß gemacht.
Kurzweilig.
Definitiv, sehr, sehr kurzweilig. Christian, dir auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du musst jetzt an den Herd, ne?
Ja, danke euch. Danke euch. Ja, nee,
wir sehen uns auf der Aero.
Ein passt
das machen wir. Genau.
Ich freue mich drauf. Ich mich
auch. Es wird sehr, sehr spannend. Das werden 5 sehr intensive Tage mit wenig Schlaf und vielen Eindrücken. Aber da ich ja mit Johann mit dem Auto komme, beziehungsweise mit dem Flieger, dann hat man ja viel Zeit, das auf dem Rückflug dann abzuarbeiten. Das passt. Ihr Lieben, passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Das war die Ausgabe mit dem Aero-Kurier. Der Fritz, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
Und dem Christian. Lars, danke. Bis dann. Tschüss.
Danke euch. Ciao.